Bevor wir in die Folge starten, möchte ich einmal kurz Danke sagen. Danke an alle, die schon bei der Ohrenzeugentour dabei waren. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Deshalb habe ich mich entschieden, einen letzten Termin zu spielen, und zwar am 25. Januar 2026 in Halle an der Saale. Die Tickets dafür gibt es ab jetzt überall, wo es Tickets gibt. Das ist die allerletzte Show der Ohrenzeugentour und das ist vor allem für euch im Osten von Deutschland, weil viele von euch traurig waren, dass ich dort nicht so viele Auftritte machen konnte. Deshalb mache ich meinen allerletzten Tourstopp bei euch. Nächstes Jahr wird es übrigens definitiv keine weiteren Live-Shows geben. Wenn ihr die Tour also noch nicht gesehen habt, ist das eure letzte Chance am 25. Januar. Tickets für die Show in Halle gibt's auf printyourticket.de, bei Eventim und überall sonst, wo es Tickets gibt.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan. Heute geht's um ein Thema, das, ich bin ehrlich, normalerweise nicht so meins ist, nämlich Fußball. Also es gibt ja manchmal so drei Fragezeichen-Folgen mit dem Thema Fußball und die überspringe ich immer. Aber diese Geschichte, die ist einfach zu spannend, um sie nicht zu erzählen. Vor allem mit diesem Gast, den ich heute hier dabei habe. Deshalb erstmal hallo Fabi Kloß.
Grüße dich, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, falls es da draußen überhaupt Menschen gibt, die dich nicht kennen.
Okay, ich von aus.
Okay. Du bist Ex-Fußballprofi, hast 13 Jahre lang bei einem der Vereine gespielt, um den es heute geht, nämlich Arminia Bielefeld. Und ich glaube, man kann schon sagen, du bist eine Bielefelder Legende.
Das behaupten zumindest einige, viele, manche. Ich tue mich immer schwer damit, wenn Menschen das über sich selbst sagen. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand das über mich sagt, weil letztendlich habe ich diesen vermeintlichen Status ja nicht geschenkt bekommen, sondern habe ihn mir irgendwo auch erarbeitet. Von daher freue ich mich da immer sehr drüber. Aber das dürfen gerne andere Leute so wie du machen. Ich selbst sehe mich eher als Fußballrentner.
Fußballrentner habe ich jetzt ganz andere Bilder im Kopf. So alte Sportlehrer mit Schmerbauch und lockerer Jogginghose. Aber so schlimm ist es bei dir ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, ich sitze ja hier bewusst so, dass du meinen kleinen Bauch, der jetzt so langsam kommt, noch nicht siehst. Nee, so krass ist es auch noch nicht. Ist ja aber auch noch nicht so lange. Es ist ja ein bisschen länger als ein Jahr jetzt her. Karriereende. Ich habe zwei kleine Kinder, die halten mich sehr auf Trab. Von daher, ich bin genug in Bewegung.
Und du bist ja auch noch Podcast-Kollege. Du machst nämlich zusammen mit Dr. Turid Knag den großartigen Podcast Seitenwechsel, in dem ich auch schon mal so ganz kurz auftauchen durfte. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Wieso Podcast? Vielleicht kannst du das kurz mal erzählen, was ihr da macht.
Ja, also erstmal grundsätzlich, wieso Podcast? Ich habe jetzt nicht diese Podcast-prädestinierte Stimme, wie du sie hast, aber das kann nur, wenn überhaupt, nur ein ganz kleiner Bruchteil in Deutschland von sich behaupten, dass sie so eine schöne Stimme haben wie du.
Dankeschön.
Aber ich habe mich schon immer gerne zu Themen geäußert. Und wenn man aktiver Fußballprofi ist, dann hast du ja immer irgendwie so ein Kontrollmedium hinter dir, nämlich den Verein, der ja dir nicht zwingt, verbieten kann, was du sagst, gerade bei Live-Dingen, aber der schon auch immer eine gewisse Kontrolle darüber hat, was letztendlich gedruckt wird, was dann auch in die Medien gelangt. Ich hatte da nie das große Problem, dass da viel bei mir gestrichen werden musste, weil ich das schon immer ganz gut hinbekommen habe, die letzten Jahre meiner Karriere mich vernünftig zu äußern. Aber mit Karriereende habe ich mich dann tatsächlich drauf gefreut, einfach mal offen wirklich alles sagen zu können, was ich für richtig oder falsch halte. Das mache ich ja auch hin und wieder mal ganz gerne als vermeintlicher Experte im Fernsehen. Und Turid und ich haben uns dann, um die Story kurz zu halten, über Tommy Schmidt bei Copa TS kennengelernt. Turid hat mich dann nach ein paar Monaten angeschrieben, ob ich Bock hätte, mich mal zu unterhalten. Sie würde gerne mit einem eigenen Podcast an den Start gehen. Und ob ich da Lust hätte, mir das mal anzuhören. Ich hatte sehr viel Lust, mir das anzuhören. Turid ist eine ganz, ganz liebe Frau und hat mich mit ihrer letztendlich war es ihre Idee. Sehr schnell gecatcht, einfach auch mal über Dinge zu sprechen, die im Fußballbereich, im Profifußballbereich, aber auch überhaupt grundsätzlich im Sportbereich nicht so sehr und auch vielleicht nicht so gerne thematisiert werden. Sprich Dinge wie mentale Gesundheit, alles, was rund um den Sport passiert und vielleicht ein etwas, ja, nicht negatives Image hat, aber wo die Leute einfach nicht so gerne hingucken, weil es nicht die schönen Seiten sind. Wir werden ja heute auch über etwas sprechen, was jetzt vielleicht nicht eine Glanz- oder Sternstunde des deutschen Fußballs ist.
Ja, könnte man so sagen.
Von daher, eigentlich könntest du mit deiner Folge heute auch bei uns in Seitenwechsel auftreten. Ja, und mir macht super viel Spaß und ja, bin sehr, sehr froh und dankbar, dass Turit da auf mich zugekommen ist. Und wer es noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ihr müsst dann auch alle Folgen hören, weil ich euch nicht verrate, in welcher Folge der liebe Philipp das wunderbare Intro spricht. Von daher, hört gerne mal rein bei uns.
Trick 17. Ja, ich muss sagen, also auch als jetzt nicht größter Fußballfan, was ja mich gerade schon geoutet habe, finde ich euren Podcast sehr spannend, weil da eben andere Perspektiven mit reinkommen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, man schaut ein bisschen so hinter die Kulissen. Das ist nicht so diese Selbstbeweihräucherung, wer ist der geilste Spieler, wer hat die besten Statistiken, sondern es geht so ein bisschen um die Menschen dahinter. Und das finde ich ein sehr spannendes und hörenswertes Thema.
Vielen lieben Dank. Genau, es geht eigentlich eher um die Menschen und um Themen, die jetzt nicht explizit fußballbehaftet sind.
Ja, ich glaube, damit haben wir schon so ein bisschen die Brücke geschlagen zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Ja. Wir reden nämlich über den wohl größten Skandal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und wir tauchen ganz tief ein in die Schattenseiten der glamourösen Fußballwelt. Fabi, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön. Dann legen wir jetzt direkte Mengen los. Horst Gregorio Canellas ist eigentlich gar nicht in der Stimmung für eine große Party. Der Mann mit der markanten Stimme und den dunkelbraun gegelten Haaren hat ganz andere Dinge im Kopf, als seinen 50. Geburtstag zu feiern. Die letzten Wochen waren für ihn sehr stressig, denn als Präsident der Kickers Offenbach hatte er im Stadion zuletzt nicht wirklich was zu lachen. Zwar spielt der Club endlich wieder in der noch jungen Bundesliga, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Für den Klassenerhalt hat es in dieser Saison nicht gereicht. An diesem 6. Juni 1971 ist der letzte Spieltag der Bundesliga keine 24 Stunden alt und der Abstiegsschmerz ist bei Canellas noch frisch. Der Großhändler für Südfrüchte ist ein ehrgeiziger Mann. Vor 5 Jahren hat Horst Gregorio Canellas das Präsidentenamt bei den Kickers übernommen und den Club seitdem komplett umgekrempelt. Er hat es geschafft, die Schulden des Clubs in sechsstelliger Höhe aus dem Weg zu räumen. 1970 gewinnt Offenbach sogar den DFB-Pokal. Umso mehr muss es Canellas schmerzen, dass sein Club ausgerechnet einen Tag vor seinem Geburtstag den Abstieg in die Regionalliga besiegelt. Natürlich wird das heute eines der Themen auf Canellas Gartenparty in seiner Villa in Hausen bei Offenbach sein. Doch keiner seiner Gäste ahnt, dass nach dieser Feier niemand mehr über den Abstieg des Clubs sprechen wird. Horst Canellas hat Fußballgrößen, Journalisten und viele hohe Tiere des Deutschen Fußballbundes DFB eingeladen. Selbst der damalige deutsche Bundestrainer Helmut Schön ist mit dabei. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Männer stehen rauchend und trinkend im feinen Sonntagsanzug in Grüppchen zusammen und genießen das schöne Sommerwetter. Überall wird über den letzten Spieltag und die Bundesliga-Saison gesprochen, an deren Ende Borussia Mönchengladbach sich den Meistertitel sichern konnte. Die Geburtstagsfeier von Canellas läuft gerade mal seit einer Stunde. Da unterbricht der Gastgeber die angeregten Gespräche, die mit dem steigenden Alkoholpegel auch immer lauter werden. Er führt seine Gäste zu einem Gartentisch mit einer geblümten Tischdecke. Darauf steht ein großes, sperriges Tonbandgerät. Die meisten vermuten, dass Canellas das Gerät zum Geburtstag geschenkt bekommen hat und ihnen jetzt seine neueste Spielerei präsentieren will. Doch hier geht es nicht um ein harmloses Geschenk. Die Tonbänder selbst sind purer Sprengstoff. Ihr Inhalt wird den bis dato größten Skandal der deutschen Fußballgeschichte aufdecken. Vielleicht bevor wir dazu kommen, was jetzt auf diesen Bändern ist und was da jetzt alles passiert, so eine kurze Zwischenfrage. Weißt du noch, wann du das erste Mal von diesem Skandal gehört hast, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
Ja, also bei mir war es so, dass ich ja, ohne zu viel zu spoilern, zu einem Verein gewechselt bin, der auf eine gewisse Art und Weise daran beteiligt war. Mhm. Und ich bin jemand, egal was ich mache, wenn ich etwas mache, dann mache ich das ganz, ganz oft aus voller Überzeugung. Mein Wechsel zu diesem Verein war auch aus voller Überzeugung und für mich war es selbstverständlich, mich dann so ein bisschen mit der Geschichte dieses Vereins auch zu befassen und nicht dahin zu kommen als neuer Spieler und einfach gar nichts über den Verein zu wissen. Und dass man als Fußballfan, und das bin ich ja nun seit meinen Kindheitstagen, natürlich ein paar Spielernamen im Kopf hat, klar, keine Frage. Aber tatsächlich musste ich schon ein bisschen suchen, bis ich dann auf diesen Skandal aufmerksam geworden bin, weil er irgendwie in der heutigen Zeit gar nicht mehr so präsent ist. Und ich glaube, viele Leute den gar nicht mehr vor Augen haben.
Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will da gerne eine Folge zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass der sehr in der Versenkung verschwunden ist. Und gerade wenn man sich das aus heutiger Sicht anschaut, es ist schon wahnsinnig krass, was da passiert ist. Auch mit dem Verein, von dem du gerade gesprochen hast, zu dem du dahin gewechselt bist. Wobei ich glaube, das machen nicht ganz viele Spieler so, dass die sich so mit der Historie eines Vereins vorher beschäftigen, oder?
Ich kenne natürlich nicht jeden, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es nicht jeder macht. Für mich war es selbstverständlich. Aber wie du gerade sagst, es ist ein, wir werden es ja jetzt im Laufe der Folge immer mehr erfahren, es ist ein riesengroßer Skandal gewesen, der ja wirklich auch in den Fußballgeschichtsbüchern dann steht und auftaucht, aber von dem, glaube ich, viele gar nicht wissen, wie krass das wirklich war. Mhm. Daher, ich finde auch, du hast dir ein unfassbar gutes Thema, interessantes Thema rausgesucht, über das es sich definitiv lohnt zu sprechen.
Jetzt haben wir die Leute schon ganz wuschig gemacht, deswegen.
Das ist der Plan am Anfang einer Folge.
Richtig. Ich sehe, ich habe es hier mit dem Podcast zu tun. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in das Thema rein. Es ist kurz vor 12 Uhr, als Horst Kanellas die Bombe platzen lässt. Gespannt haben sich alle um das Tonbandgerät versammelt, als der Geschäftsmann verkündet: Meine Herren, ich muss Ihnen sagen, dass mein Verein, die Kickers Offenbach, durch Betrug aus der Bundesliga abgestiegen ist. Und dann gibt der 50-Jährige einem Mitarbeiter ein Zeichen, das Tonbandgerät einzuschalten. Zu hören ist Kanellas eigene, schnarrende und durchdringende Stimme und die Stimmen einiger weiterer prominenter Fußballgrößen, unter anderem vom 1. FC Köln und von Hertha BSC. Und die Gespräche sind alles andere als harmloses Fußballgeplauder. Es geht um Schmiergelder und um gekaufte Siege oder Pleiten. Auf dem Band ist zu hören, wie Kanellas den Kölner Torwart Manfred Manglitz fragt, wie viel er ihm bezahlen muss, damit seine Kickers Offenbach am letzten Spieltag gegen Köln gewinnen. Manglitz, der wegen seines großen Mundwerks nach dem Boxweltmeister Muhammad Ali den Spitznamen Cassius trägt, fordert für sich und seine Mitspieler 100.000 Mark. Die Punkte eines möglichen Sieges gegen den 1. FC Köln hätten Kanellas Kicker aus Offenbach im Abstiegskampf gut gebrauchen können. Außerdem spielt der Vereinspräsident vor seinen Gästen ein Gespräch zwischen ihm und den beiden Spielern Bernd Patzke und Tasso Wild von Hertha BSC vor. Darin bietet er Patzke und Wild eine Prämie für einen Sieg gegen Arminia Bielefeld. Die Antwort der beiden: Wenn wir Bielefeld schlagen sollen, verlangen wir 120.000 Mark. Die Bielefelder sind am Ende der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison im Abstiegskampf die wohl härtesten Konkurrenten der Kickers Offenbach. Wenn Bielefeld also am letzten Spieltag gegen Hertha BSC verliert und die Kickers gegen Köln gewinnen, hätte der drohende Abstieg von Kanellas Club in letzter Sekunde noch verhindert werden können. Doch Bernd Patzke und Tasso Wild gehen am Ende doch nicht auf das Angebot von Kickers Präsident Kanellas ein. Nicht etwa, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sondern, wie sie selbst auf dem Tonband sagen, vom anderen Verein bekommen wir mehr. Dieser andere Verein ist Arminia Bielefeld und da schließt sich der Kreis zu deiner Verpflichtung. Das ist der Verein, für den du sehr, sehr lange gespielt hast. Und Arminia Bielefeld hat sich mit diesem völlig überraschenden, weil gekauften Sieg am letzten Spieltag gerade noch den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. All das kann Horst Kanellas durch seine Tonbandmitschnitte beweisen. In der Runde ist es jetzt mucksmäuschenstill, nur zwischendurch ist ein nervöses Räuspern zu hören und das Kratzen der Stifte der fleißig schreibenden Journalisten. Allen Anwesenden dämmert, dass das, was sie hier gerade gehört haben, alles auf den Kopf stellen wird. Bundestrainer Helmut Schön wird ganz weiß im Gesicht. Kurz vorher hatte er noch entspannt an seinem Orangensaft genippt. Jetzt verlässt er fast fluchtartig die Geburtstagsparty. Er hat genug gehört. Den anwesenden Journalisten sagt er nur: Bitte, bitte stellen Sie mir dazu keine Fragen. Doch das lässt die Presse sich natürlich nicht sagen. Für sie ist die Geschichte ein gefundenes Fressen. In den kommenden 8 Monaten wird der Bundesliga-Skandal, wie die Presse ihn schnell nennt, alle Schlagzeilen dominieren. Und das aus gutem Grund, denn nach umfangreichen Ermittlungen kommt heraus, fast jedes Spiel der Bundesliga-Saison 1970-71, in dem es um etwas ging, war manipuliert. Und da sind wir schon dabei, wie groß dieser Skandal eigentlich ist.
Ja, also ich finde, die letzte Aussage von dir ist die ausschlaggebende. Es geht nicht um vereinzelte Spiele, sondern um fast jedes wichtige, für die Tabelle wichtige Spiel. Das ist schon enorm.
Ja, das ist eine ganze Verschiebeindustrie, die da so ein bisschen hinter den Kulissen entstanden ist. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Spiele, in denen es um etwas geht. Und in der Mitte der Tabelle geht es ja meistens nicht unbedingt um irgendwas. Da ist es dann eher so, dass man versucht, da in der Mitte zu bleiben und nicht abzusteigen. Aber es geht ja vor allem um die Vereine, die eben vom Abstieg bedroht sind. Und jetzt mal aus Spielersicht, du hast das ja selbst auch dreimal dreimal erleben müssen. Warum ist ein Abstieg so krass? Also man könnte ja jetzt auch sagen, ist mir egal, dann steigen wir halt nächste Saison wieder auf. Aber ich glaube, das macht schon was mit einem, oder?
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass gerade wenn es gegen den Abstieg ging, weil da ist eine Drucksituation, negativer Druck ist immer viel schlimmer als positiver Druck, den man zum Beispiel hat, wenn man um den Aufstieg spielt. Und mir ging in den letzten Wochen der Saison, dann immer, wenn wir gegen den Abstieg gespielt haben, so unfassbar viel durch den Kopf. Also das fängt an, dass man natürlich als Sportler so einen Abstieg als persönliche Niederlage erstmal auch sieht. Ne? Also sportlicher Misserfolg mit der Mannschaft bedeutet persönlichen sportlichen Misserfolg und damit eben auch eine persönliche Niederlage. Und sind wir mal ehrlich, Niederlagen oder Dinge schlecht machen, verlieren, das macht keinen von uns glücklich, ne? Also das ist mal das Erste. Dann kommen eben Dinge dazu, immer typenabhängig, aber dass man natürlich anfängt zu überlegen, ey, wen, ich enttäusche nicht nur mich selbst, sondern ich enttäusche ja auch noch andere Menschen. Im Fußballumfeld bedeutet, dass ich enttäusche ein ganzes Stadion voller Fans. Mindestens das ganze Stadion. Im Fall von Arminia Bielefeld ist es dann eher das Gefühl noch, ich enttäusche die ganze Stadt.
Absolut.
Weil die ganze Stadt Arminia Bielefeld ist, gefühlt. Das heißt, du enttäuscht weitere Menschen. Dann, wenn du das Ganze weiterspinnst, es gibt Mitarbeiter im Verein, die vielleicht in der Bundesliga angestellt sind und bei einem Abstieg in die zweite Liga ihren Arbeitsplatz verlieren.
Krass,
also,
stimmt.
Also da hängt schon einiges mit dran. Und ich, auch diese Situation habe ich selber erlebt. Und das, ich weiß natürlich nicht, wie es in der damaligen Zeit war, aber in der heutigen Zeit, ich will jetzt nicht das überdramatisieren und sagen, es wurde als Druckmittel benutzt, aber das Argument habe ich schon des Öfteren gehört. Ja? Also dass dann von Verantwortlichen auch durchaus mal erwähnt wurde, ey, ihr müsst euch mal bewusst werden, wenn wir als Mannschaft absteigen, da hängen Arbeitsplätze von anderen Menschen dran, die in diesem Verein arbeiten. Das macht es für dich als Spieler dann natürlich nicht zwingend leichter. Ne? Und so potenziert sich dieser ganze Druck und du hast einfach verschiedensten Parteien gegenüber enorme Schuldgefühle oder Angst vor Schuldgefühlen, wenn das Ding halt schief geht.
Würdest du sagen, dass so dieses, die Fähigkeit, Druck aushalten zu können, neben dem körperlichen eine der wichtigsten Voraussetzungen ist für einen Profisportler?
Das denke ich schon, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Druck in der heutigen Zeit sicherlich nochmal ein ganz, ganz anderer ist als damals. Es liegt einfach hauptsächlich an der Medienwelt, die wir heutzutage haben, ne, dass einfach die Berichterstattung noch viel, viel größer ist, dass es soziale Medien gibt, dass gefühlt ja Profifußballer dann auch in ihrer Stadt zumindest nichts unbeobachtet machen können und alles auf die Goldwaage gelegt wird. Aber dass der Druck damals schon da war, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die Fähigkeit, diesen Druck auszuhalten, wird irgendwie von außen immer vorausgesetzt, habe ich das Gefühl, ne, weil es ja dann heißt, das ist der meistgehörte Satz, glaube ich, mit für mich. Das gehört halt dazu.
Ja, ja.
Das gehört halt dazu. Ja klar, gehört das irgendwo zu dem Geschäft dazu, aber das ist ja trotzdem nicht selbstverständlich und das macht es ja auch nicht leichter.
Ich finde, das ist ein so wahrer Satz, weil das, glaube ich, für alle Berufe in der Öffentlichkeit gilt.
Für alle. Ne? Für jede Person des öffentlichen Lebens gilt genau das, was ich gerade über einen Profifußballer gesagt habe. Für mich persönlich ist Social Media dann auch, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber für mich persönlich ist Social Media auch ein ganz, ganz sensibles Thema.
Total.
Und ich spreche ganz oft mit Menschen, die sagen, ja, wenn ich viele Follower hätte, ja, klar gibt es da negative Kommentare, aber mit mir würde das nichts machen. Doch, natürlich. Würde es das. Es macht mit jedem Menschen was, mit jedem. Ja. Die einen können es nur zugeben und die anderen streiten es ab. Und niemand kann sich in die Lage hineinversetzen einer Person des öffentlichen Lebens, bevor es dann mal soweit ist.
Ja, du, als ich 2019 den Podcast angefangen habe, einfach aus einem Hobby heraus, und weil ich Bock hatte, Podcasts zu machen, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Card stehen, dass dann irgendwie Jahre später mir Leute schreiben, du hässliche Schwuchtel, niemand interessiert dein Gelaber. Ja, genau. Und darauf kann einen niemand vorbereiten. Und das tut weh. Also wir würden ja beide lügen, wenn wir sagen, das interessiert uns nicht.
Auf jeden Fall.
Das macht was mit dir.
Ja, so, ne? Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, das zu sagen, ey, das macht was mit mir. Es ist doch überhaupt nichts dabei, das zuzugeben. Ja,
stimmt. Wir sprechen jetzt gleich noch über weitere Konsequenzen, aber jetzt gehen wir erstmal kurz nochmal zurück in die Geschichte, denn ganz kurz nach dieser Gartenparty von Canellas ist das ganze Ausmaß dieser Sache überhaupt noch nicht erkennbar. Auch Canellas selbst ahnt noch nicht, in was für ein Wespennest er da gestochen hat. Eigentlich wollte er die Manipulation nämlich nur öffentlich machen, um seinem Club doch noch einen Platz in der ersten Bundesliga zu verschaffen. Also er wollte im Prinzip sagen, hey, da wurde betrogen, wir hätten nicht absteigen dürfen, ich möchte bitte in der Bundesliga bleiben. Allerdings, das kann man schon mal sagen, diese Rechnung wird nicht aufgehen. Aber vielleicht fangen wir mal von ganz vorne an, und zwar konkret am 17. April 1971. Die beiden Bundesliga-Clubs Schalke 04 und Arminia Bielefeld treten an diesem Tag gegeneinander an. Eigentlich ist der Ausgang des Spiels für alle schon vorher klar. Die Schalker sind zu diesem Zeitpunkt klar auf Meisterschaftskurs, ganz anders als Arminia Bielefeld. Der Arminia droht der Abstieg, sie ist deshalb klare Außenseiter in dem Spiel. Alle Augen sind auf die Schalker Stars gerichtet. Doch die spielen nicht so, wie man es von ihnen erwartet hätte. Sie wirken fast schon ungeschickt. Arminia-Spieler Gerd Roggensack erinnert sich an gleich mehrere dieser Situationen, in denen Schalke-Star Reinhard Libuda sich seltsam verhält. Der dribbelte sich durch unsere Abwehr da durch und wenn er dann Richtung Tor gehen konnte, ist er zur Außenlinie gegangen und hat die Torchance dann selbst vereitelt. Am Ende gewinnt Arminia Bielefeld das Spiel auf der Gelsenkirchener Glückauf-Kampfbahn überraschend mit 1:0. Bis auf Schalke-Torwart Dieter Budenski wirkt die gesamte Mannschaft irgendwie lustlos. Das fällt auch den 15.000 Schalker-Fans in dem Stadion auf. Und so hört man bereits während des Spiels die ersten Schieberrufe über den Platz schallen. Einige scheinen also schon zu ahnen, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was sie aber noch nicht wissen, die Bielefelder haben sich diesen Sieg teuer erkauft. Fast 40.000 Mark hat der Verein dafür hingeblättert. 2.300 Mark pro Schalker Spieler zahlen damals der Bielefelder Trainer und das Präsidium des Vereins. Ohne ihre Mannschaft darüber zu informieren, also die Arminia-Spieler wussten das nicht. Nach heutiger Kaufkraft wären das etwa 88.000 Euro, 5.000 Euro pro Nase. Und das ist damals eine reizvolle Summe für die Spieler, denn anders als heute gibt es damals noch eine Gehaltsobergrenze für die Spieler. Mehr als 1.200 Mark, also umgerechnet um die 2.600 Euro pro Monat, dürfen die damals nicht verdienen. Das ist ein Riesenunterschied zu heute, glaube ich, also wo da Spieler Millionen verdienen. Und deswegen haben viele auch als Fußballprofi noch ein zweites Standbein. Und noch was, viele Angebote aus dem Ausland sind damals für Fußballprofis wie Beckenbauer, Gerd Müller oder Günter Netzer besonders reizvoll. Denn dort gibt es diese Gehaltsobergrenzen nicht und dort lassen sich im Gegensatz zur Bundesliga Millionen verdienen. Das macht das System der Bundesliga natürlich auch auffällig für krumme Nebenbeigeschäfte. Für das verschobene Spiel bekommt das komplette Schalke-Team Geld mit einer Ausnahme. Torwart Dieter Budenski geht leer aus. Der war nämlich als einziger nicht in den Trainingslager dabei, als der Deal ausgehandelt wurde und hat deshalb keine Ahnung, was seine Mannschaftskollegen da so treiben. Genau deshalb hat er sich auch als einziger in seinem Team bei dem Spiel reingehängt, um möglichst jeden Ball zu halten. Am Ende nützt ihm das allerdings nichts und Arminia Bielefeld sichert sich mit diesem gekauften Sieg auf Schalke wichtige Punkte. Und das ärgert im etwa 250 Kilometer entfernten Offenbach vor allem Horst Canellas. Zwar hat sein Team an diesem 17. April gegen die starken Bayern ein gutes Unentschieden erkämpft, doch das interessiert niemanden. Sämtliche Schlagzeilen gehören den Bielefeldern und das bringt Canellas auf Gedanken. Es hat gestunken hinten und vorne, so spricht er später vor Journalisten über seine Vorahnung. Das Spiel Schalke gegen Bielefeld am 17. April 1971 bringt damals den Stein erst so richtig ins Rollen. Es wird später in die Geschichte eingehen als das erste nachweislich manipulierte Spiel der Saison. Immer wieder gibt es danach bei Spielen teils seltsame Ergebnisse und immer wieder ist Arminia Bielefeld irgendwie daran beteiligt. Aber auch bei anderen Spielern gibt es teils kuriose Ergebnisse. Erste Gerüchte machen die Runde und die Bild-Zeitung ist damals eine der ersten, die von Schiebung am Tabellenende schreibt. Wir können gar nicht so schnell siegen, wie die anderen schmieren, beschwert sich damals zum Beispiel der Torwart der Frankfurter Eintracht. Auch sein Verein ist abstiegsgefährdet. Und ich finde, wenn man sich diese alten Schlagzeilen so anguckt und diese Spielkommentare schon während der laufenden Saison, ist es wirklich so krass, dass es ja eigentlich ein offenes Geheimnis war. Also jeder wusste, da läuft irgendwie was ganz schief so.
Ja, ja. Offenes Geheimnis trifft es perfekt. Also wenn wir uns das vorstellen, dass es das heute so geben würde, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das die Medienwelt beherrschen würde, ne? Und was es dann letztendlich auch für sofortige Konsequenzen hätte, also eine Fortsetzung des Spielbetriebs, als ob es das nicht geben würde, also ignorieren dieses Themas, das wäre heute undenkbar. Wenn wir uns einfach mal versuchen, reinzuversetzen in einen Fußballfan der damaligen Zeit, auch gerade Fußballfans der Vereine, die daran dann beteiligt waren, ich hätte ja in dem Moment gar keine Lust gehabt, mehr Fußballfan zu sein. Und Fußballfan zu sein, ist mit das Schönste für mich auf der ganzen Welt. Ne? Also ich finde es bemerkenswert. Ja.
Ja, ist aus heutiger Sicht eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, dass das so, ja, so ein bisschen Schiebung ist da wohl. Naja, machen wir mal weiter.
Ja, also in der Art und Weise ist es definitiv heute nicht mehr vorstellbar. Wobei wir ja auch wahrscheinlich noch darüber sprechen werden, ob es vielleicht heutzutage noch passieren könnte. Ne? Also das schieben wir mal ein bisschen nach hinten, aber es ist ja oft so, alles ist so lange nicht vorstellbar, bis es dann wieder oder nochmal oder als erstes Mal passiert.
Ja, das ist auch bei True Crime irgendwie.
Ja,
bei
ganz es ist ja so, oder? So.
Ja,
also ich weiß nicht, wie viele Dinge du schon gesprochen hast, wo du im Vorfeld gedacht hast, es ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Und dann arbeitest du dich in so einen Fall rein und merkst, ah doch, ist irgendwie vorstellbar.
Ja, das stimmt. Und klar, Konsequenzen können immer erst gezogen werden, wenn Sachen passiert sind. Auch da kommen wir natürlich gleich noch zu. Also die Gerüchteküche brodelt und diese Gerüchte kommen natürlich auch bei Horst Gregorio Canellas an. Der beobachtet vor allem die untere Hälfte der Tabelle damals ganz genau und wundert sich, dass die anderen Clubs aus Bielefeld, Frankfurt oder Oberhausen am Tabellenende immer wieder an den Kickers Offenbach vorbeiziehen, obwohl seine Mannschaft auch immer wieder Punkte macht. Und dann bekommt auch er die ersten Angebote und Anrufe. Zum Beispiel von Manfred Manglitz, dem damaligen Torwart des 1. FC Köln. Dessen Mannschaft spielt als nächstes gegen Rot-Weiß Essen. Mit denen kämpfen die Offenbacher ebenfalls um den Verbleib in der Bundesliga. Manglitz fragt deshalb Canellas, was ist es euch wert, wenn wir gewinnen? Und berichtet von einem anderen Angebot für die Niederlage der Kölner. Also da kann man sich ja denken, wo das Angebot wohl herkam, dass Köln verliert. Manglitz will 25.000 Mark von Canellas dafür, dass er jedes Tor der Essener verhindert. Sollte Canellas nicht zahlen, droht Manglitz damit, Zitat, ein paar Dinge durchzulassen. Das ist schon echt eine ordentliche Summe. Heute würden wir da von knapp 55.000 Euro reden, also inflationsbereinigt. Also geht es hier eigentlich nicht nur um Betrug, sondern auch um Erpressung. Ja. Ne? Weil er sagt ihm ja im Prinzip, zahl mir Geld oder du hast ein Problem. Canellas ist schon skeptisch am Anfang, weil er es nicht so richtig glauben kann, dass das so offen verhandelt wird. Er merkt aber schnell, dass er mitspielen muss. Schließlich machen das seine Konkurrenten auch alle. Doch zuerst will er sich beim DFB rückversichern und jetzt wird's wirklich wild. Canellas ruft beim Fußballverband in Frankfurt an und fragt, wenn wir auf Siegprämie etwas bezahlen, also dass so Fußball gespielt wird, wie gespielt werden müsste, kann uns dann was passieren? So zumindest erzählt es Canellas später. Die Antwort des Verbandes, nein, das nicht. Sie kaufen ja kein Spiel. Also geht der Vereinspräsident auf den Deal ein und tatsächlich hat ihm Torwart Mangletz nicht zu viel versprochen. Der erste FC Köln siegt mit 3:2. Rot-Weiß Essen rutscht damit in den Tabellenkeller und steht schon bald als erster Absteiger fest. Die Essener sind also keine Gefahr mehr für Canellas Kickers. Und der Offenbacher Vereinspräsident ist plötzlich Teil von etwas Größerem. Ich war eigentlich überrascht, wie schnell man in diesen Schummelkreis hineingekommen ist, erinnert er sich später. Nach dem Spiel übergibt der damalige Geschäftsführer der Kickers Offenbach in seinem Auto das Geld an den Kölner Torwart Mangletz. 25.000 D-Mark. Mangletz wird sich später für die Annahme des Geldes so rechtfertigen: Wenn die so dumm sind, wäre ich doch doof, wenn ich das nicht nehmen würde. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Würdest du auch sagen, okay, Geldkoffer, kein Problem. Die anderen machen es ja auch.
Also, ich persönlich nicht. Mhm. Aber nicht falsch verstehen, aber versetzt man sich in die Zeit zurück, versetzt man sich in diesen Menschen zurück, bedenkt man die Summe nochmal, über die wir sprechen.
Ja, die ist
das,
ja riesig.
Das muss man ja auch bedenken. Und du hast es ja gerade auch sehr schön erklärt, das Regelwerk hat es ja hergegeben.
Ja.
Das ist unfassbar wild lässt mich hier lächelnd und kopfschüttelnd sitzen. Aber es war halt Fakt. Also das war das Regelwerk des DFB. Warum und wieso und weshalb das so war, kann man drüber diskutieren. Aber solche kriminellen Dinge darf es trotz schwachem Regelwerk nicht geben.
Ja, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Horst Canellas mit der Zahlung zu diesem Zeitpunkt eben nicht gegen die Regeln verstößt. Also Spielern eines anderen Vereins Prämien für einen Sieg zu zahlen, ist laut den damaligen Statuten des DFB vielleicht unmoralisch, aber eben nicht explizit verboten.
Ja.
Ein Sprecher des Verbandes sagt seinerzeit, er halte Siegprämien für Unbeteiligte zwar für höchst bedenklich, in den Verbandsregeln stünde dazu aber nichts. Nur eine Prämie für eine Niederlage führt damals zum Ausschluss aus der Bundesliga. Spieler wie FC-Torwart Manfred Mangletz haben also rein regeltechnisch nichts zu befürchten. Und das ist, ja, es ist wild. Also du hast gerade schon gesagt, klar, als Spieler willst du das Spiel sowieso gewinnen. Und wenn dann einer sagt, du kriegst noch obendrauf Geld von mir, auch den Gedanken kann ich nachvollziehen. Aber dass praktisch externe, also nicht der eigene Verein, sondern dass ein anderer Verein dir Geld fürs Gewinnen gibt und dass das nicht verboten sein soll, ist sehr wild.
Das ist vollkommen wild. Nochmal, ich will das Ganze auch nicht schönreden, aber in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass Vereine, klar, für ihre eigenen Spieler hin und wieder eine Extraprämie aufrufen, ne, wenn es um wichtige Spiele geht, um entscheidende Spiele geht, jetzt nicht bei jedem Spiel, aber wir sprechen ja über die wichtigen und entscheidenden Spiele in dieser Saison. Und da werden ja auch Extraprämien für die Spieler ausgerufen. Und zwar für jeden Einzelnen dann auch, ne? Und das habe ich auch schon erlebt. Klar, nochmal, es ist der eigene Verein, der das am Ende macht. Das ist ein großer Unterschied. Aber ein Kumpel von mir, mit dem ich auch ein paar Jahre in Bielefeld zusammengespielt habe, der hat zu mir immer im Training gesagt, weil es gibt auch, um da jetzt ein bisschen Fußball-Nerd einmal kurz zu sein, es gibt verschiedene Spielformen im Training, wo die Regeln immer ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Ja, und ich sag mal, wir waren jetzt beide nicht die Trainingsweltmeister und sind da
sehr sympathisch.
Sind da komplett über den Platz geflitzt und haben in jedem Training wirklich unser Maximum rausgeholt. Aber er hat gesagt, Fabi, wir sind zwei schlaue Spieler und wir verstehen immer die Regeln. Wir verstehen immer die Regeln des Spiels, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und wir versuchen durch das Ausnutzen dieses Regelwerks das Maximum, das Optimum für uns und unsere Mannschaft rauszuholen. Und am Ende des Tages ist es genau das, was da passiert ist.
Ja, stimmt eigentlich. Also das erinnert mich daran, dass mein alter Chef vom Dienst beim Radio immer zu mir gesagt hat, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Genau.
Damit wollte er, glaube ich, seine eigene Faulheit ein bisschen besser darstellen. Aber man passt sich dem an, wo man ist und holt, wie du gerade schon gesagt hast, für sich selbst auch immer das Beste raus, wenn es möglich ist. Und ich glaube, was eben noch dazu kommt, ist, dass die Bedingungen für solche Schummeleien damals auch besonders gut sind, also die Rahmenbedingungen, die Bedingungen der Tabelle, würde ich sagen. Also die Kölner um Torwart Mangletz spielen eine gute Saison und haben mit dem Abstiegskampf am Ende der Tabelle nichts zu tun.
Genau.
Für die Mannschaft besteht also auch spielerisch kaum ein Risiko. Und auch das ist, glaube ich, wichtig zu erklären, dieser Kampf um den Abstieg, der ist damals noch deutlich härter als heute. Die Bundesliga ist 1971 erst 8 Jahre alt. Durch ihre Einführung 1963 sollte der deutsche Fußball professioneller werden. Davon hat man sich mehr Zuschauer und damit auch höhere Einnahmen erhofft. Eine zweite Bundesliga, so wie heute, die gab es damals noch nicht. Das heißt, bei einem Abstieg stürzten die Vereine direkt in eine der 5 Regionalligen ab, wo es zu dieser Zeit nur einen Bruchteil der Zuschauer und dementsprechend auch kaum Kohle gibt. Ein Regionalligaspieler verdient damals nur um die 600 Mark, also es wären heute so 1.300 Euro im Monat. Durchschnittlich 4.000 Zuschauer gucken sich die Spiele an. In der Bundesliga sind es dagegen knapp 20.000 Fans pro Spiel. Für einen Profifußballer ist das natürlich extrem unbefriedigend. Und diese Unterschiede zwischen Regionalliga und Bundesliga, die gibt es natürlich heute auch noch in der Bezahlung, logischerweise, aber die sind nicht so riesig. Also von 600 Mark zu leben ist halt auch damals nicht ganz so einfach. Die meisten Vereine und auch ihre Spieler wollen also um jeden Preis in der Bundesliga bleiben, was nachvollziehbar ist aufgrund der Bedingungen. Und ein Club hat in dieser Saison besonders viel zu verlieren. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir eventuell denken kannst, welcher Club das ist.
Ja, da ich hier sitze, wird es wahrscheinlich Arminia Bielefeld sein.
Ja, genau. Arminia Bielefeld ist es. Für die Bielefelder ist es die erste Saison in der Bundesliga überhaupt. Und für die meisten Experten ist der DSC schon vor Saisonstart Abstiegskandidat Nummer 1. Wie eine Umfrage unter 17 Trainern und Vorsitzenden der anderen Clubs belegt, ist übrigens auch gemein, dass sie die Konkurrenz fragen, welcher Verein wohl am ehesten absteigt.
Das muss ich dir kurz sagen, das gibt's vor jeder Saison.
Ach, das ist immer noch
das
so?
Das ist immer noch so, ja, ja. Okay. Da werden die Trainer werden eigentlich, ich glaube, in jeder Liga tatsächlich befragt, wer sind denn deine Favoriten für einen Aufstieg und auf den Meistertitel und wer steigt deiner Meinung nach am ehesten ab?
Ja, okay. Dann.
Aber ist ja, deswegen sitze ich ja hier mit, um dir auch so ein bisschen, vielleicht wirst du ja auch noch Fußballfan. Ich bringe dir den Fußballkosmos heute noch, ja gut, mit dem Thema wird schwer, aber ich bringe ihn also, dir zumindest näher.
Ja, okay. Ich bin mal gespannt, was ich am Ende der Folge sage. Aber also man kann hier schon mal festhalten, von diesen 17 Trainern und Vereinsvorsitzenden sagen 15, ganz sicher, Arminia fliegt in der ersten Saison direkt wieder aus der Bundesliga raus. In Bielefeld selbst, und das ist etwas, was ich auch kenne als jemand, der hier aus der Region kommt, herrscht eine ganz andere Stimmung. Nur ein anderer Bundesliga-Club zieht in der Saison 1970-71 mehr Zuschauer an als die Arminia. Und viele große heimische Unternehmen wie der Lebensmittelriese Dr. Oetker oder der Bekleidungshersteller Seidensticker stecken Geld in den Verein. Die Stadt Bielefeld baut für fast 2,5 Millionen Mark die Alm, also das heimische Stadion, aus. Statt wie bisher 21.000 Fans sollen hier an der Melanchthonstraße bald fast 30.000 Zuschauer Platz finden. Außerdem bekommt der Verein ein neues Club- und Umkleidehaus und eine neue Flutlichtanlage. Bielefelds Bürgermeister sagt damals, ein Bundesligaverein ist wichtig für Bielefeld, da das Image einer so relativ kleinen Stadt dadurch wächst. Er hofft auf positive Werbung für seine Stadt durch erfolgreiche Bundesligaspiele und rät den Fußballern noch, steigt bloß nicht wieder ab. Ist auch schön so, ne? Apropos Druck erhöhen.
Möchte man unbedingt hören, auf jeden Fall.
Wenn einem das der Bürgermeister sagt. Also hier geht's um viel mehr als nur um Fußball. Die gesamte Region schaut auf Arminia Bielefeld. Und ehrlich gesagt würde ich sagen, als jemand, der eben hier aus OWL kommt, das ist eigentlich immer noch so, oder? Also kennst du wahrscheinlich auch noch aus deinen letzten Saisons. Ist die Mehrzahl von Saisons?
Ja.
Aus deinen letzten Saisons?
Ja. Ich kenne das aus jeder Saison. Und ich gebe dir zu 100% recht. Es ist heute nicht anders, als es damals war. Deswegen jede Äußerung, die du gerade vorgelesen hast, jeden Fakt, den du vorgelesen hast, wir sprechen über große ortsansässige Unternehmen, die dann auch damals auch schon, aber jetzt so viele Jahre später natürlich noch mehr eine enge Beziehung auch zu diesem Verein haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch richtig viel Geld da reinstecken, ne? Und ja, wir wissen alle, wie es mit Invests läuft. Du willst da auch was wieder haben. Du willst ja nicht, klar, Geld reinstecken und am Ende kommt da nichts bei rum. Das machen wir alle nicht gerne und das finden wir alle nicht so toll. Also wie du sagst, du kommst selber da aus der Region. Die Region Ostwestfalen ist einfach krass Arminia Bielefeld nicht abhängig, aber Arminia Bielefeld strahlt immer ab in diese Region, ne? Alles, was mit der Arminia passiert, hat auch irgendwie Einfluss auf die Menschen in der Region. Unabhängig davon, ob die bei einer großen Firma arbeiten, im Vorstand sind oder was auch immer, oder ob sie normale Fans sind.
Ja, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir hier in einer Region leben, die eher bescheiden ist. Also wir sind jetzt nicht, der Ostwestfale an sich ist nicht, dass er so rumläuft und sagt, wir sind die Geilsten, obwohl es ja wirtschaftlich eine starke Region ist. Aber wenn du jetzt so rumfragst, also wenn ich jetzt früher Leuten erzählt habe, wo ich herkomme, also Gütersloh brauchte ich den gar nicht mit ankommen, das wusste kein Mensch, wo das ist, also habe ich immer gesagt Bielefeld. Und da gibt es eigentlich nur zwei Sachen, was Leute sagen. Zum einen gibt's auch gar nicht. Also wenn ihr jemanden aus Bielefeld kennenlernt, liebe Leute, diesen Podcast hören viele Menschen, macht das nicht.
Nein, es ist nicht
lustig, es war vor 30 Jahren schon nicht lustig. Lass uns diesen Witz bitte begraben. Also das ist Nummer eins, Bielefeld gibt's gar nicht, haha. Und zwei ist Arminia Bielefeld.
Ja.
Und das ist, weil es gibt große Städte, die haben vielleicht zwei oder drei Vereine, die teilweise sogar in derselben Liga spielen. Und deswegen hat Arminia Bielefeld, glaube ich, hier in der Region so eine große Strahlkraft, weil das auch, wie du schon sagtest, sowas Identitätsstiftendes ist, ne? Also es ist schon mehr als ein Verein, muss man sagen.
Ja, vor allem ist es einfach, es ist mehr als ein Verein und es ist der Verein. Vor allem es ist für Ostwestfalen, es ist der Verein. Also Arminia Bielefeld ist alles überstrahlend. Und wir merken es jetzt gerade, ich brauche nur auf die letzten 3-4 Jahre gucken, ne? Das Image der Stadt Bielefeld hängt auch immer zu einem gewissen Teil vom Auftreten des Vereins Arminia Bielefeld ab. Meine letzten Jahre waren ein Kampf, eher ein Krampf als ein Kampf. Und da haben wir einfach ein echt nicht so schönes Bild abgegeben und dann auch ein negatives Image gehabt durch die sportlichen Misserfolge. Und jetzt, wie viele Leute haben im Mai darüber gesprochen, dass die Bielefelder Berlin eingenommen haben beim DFB-Pokalfinale.
Ja.
Und jeder war stolz, Bielefelder zu sein und Ostwestfale zu sein. Ne?
Ja, das stimmt. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, ich habe es jetzt gerade nochmal live, während du geredet hast, gegoogelt, weil ich es gar nicht aus dem Kopf wusste, hier in der Region leben so ungefähr 2 Millionen Menschen.
Mhm.
Also ist natürlich verglichen mit Großstädten oder dem Ruhrgebiet nicht so eine große Zahl, aber 2 Millionen Menschen, wovon wirklich die meisten dann in solchen Situationen auch so einen Verein und auch auf die Spieler schauen, das ist schon ein ganz schöner Druck.
Ja, und wenn du das nicht vom ersten Moment an weißt, dann lernst du das bei einem Traditionsverein und einem Verein wie Arminia Bielefeld, lernst du das kennen, ob du es willst oder nicht.
Jetzt musst du mir mehr darüber erzählen, wie du das kennengelernt hast.
Ja, ich war ja damals auch, als ich gewechselt bin, 2011, ich war jetzt kein Jungspund mehr, ne? Ich war damals 23, glaube ich, und Arminia Bielefeld als Verein war mir natürlich ein Begriff, ne, weil lange Jahre Bundesliga gespielt, immer mal wieder Auf- und Abstiege gehabt, dadurch immer auf jeden Fall präsent. Und trotzdem, bevor du in dieser Rolle bist und diesen Druck und die Erwartungshaltung und auch, ich führe jetzt nur negative Sachen an, ich kann auch sagen, die Freude der Menschen, die Verbundenheit der Menschen zu diesem Verein, die Unterstützung für diesen Verein, kannst du dir ja noch so viel versuchen, ein Bild davon zu machen, aber das schaffst du ja nicht. Ne? Und niemand, der nicht selber bei diesem Verein oder bei so einem Traditionsverein mal gespielt hat, kann auch wissen, wovon ich gerade spreche. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Aber man muss das einmal selbst erfahren, weil das mit Worten wiederzugeben, ist auch nicht das Einfachste.
Ja, es ist allerdings so, wenn wir jetzt zurücksehend in unserer Geschichte so richtig rund, läuft es für Bielefeld nicht. Erst am 6. Spieltag gibt es gegen Hannover den ersten Sieg. Also wir halten nochmal fest, der Druck ist groß. Die meisten glauben, Arminia Bielefeld steigt sowieso ab. Erste Saison in der Bundesliga überhaupt und dann läuft es halt so lala. Nach 24 von 34 Spielen ist dann klar, wenn die Bielefelder so weiterspielen, dann war die erste Bundesliga-Saison des Clubs für sie auch direkt die letzte, zumindest vorerst. Doch dann fließt das erste Geld. Und plötzlich scheint alles wieder möglich zu sein. Für die Arminia und einige andere Clubs wie die Kickers Offenbach geht es an diesen letzten Spieltagen also um alles, für andere eher nicht. Schalke 04 ist einer dieser Clubs. Die Schalker stehen bequem im vorderen Drittel der Tabelle, können nicht mehr absteigen, aber auch die Meisterschaft ist weit weg. Für sie geht's ja, wie gesagt, eigentlich um nichts mehr. Und das ist natürlich eine gefährliche Kombination. Knapp 40.000 Mark hatte Arminia Bielefeld sich den Sieg gegen Schalke am 17. April 1971 kosten lassen. Jetzt wollen die Schalker ihr Glück auch bei den Kickers Offenbach versuchen. Kurz bevor die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, taucht der Schatzmeister von Schalke 04 abends bei Offenbach-Boss Canellas zu Hause auf. Er hat ein Angebot in der Tasche. 100.000 Mark soll Canellas für einen Sieg seiner Mannschaft zahlen. Außerdem will der Schatzmeister das Vorverkaufsrecht für die beiden Offenbacher Spieler Erwin und Helmut Krämers. Doch Horst Canellas lehnt ab und wendet sich stattdessen ein weiteres Mal an den DFB. Ich habe laufend mit dem DFB über dieses Problem gesprochen. Ich habe auch einen Weg gesucht beim DFB, wie man das aufdecken könnte, berichtet er später. Doch die Verbandsfunktionäre nehmen ihn nicht ernst, obwohl Canellas mittlerweile deutliche Hinweise darauf hat, dass auch andere Spiele manipuliert wurden. Vielleicht will man auch einfach nicht wahrhaben, was Canellas da berichtet. Also wird der Vereinspräsident selbst aktiv und fängt an, die ersten Telefongespräche aufzuzeichnen. Doch selbst als er dem DFB von ersten Tonbandaufnahmen berichtet, die er gemacht hat, will der Verband nichts von den Manipulationen hören. Das seien nur vage Vermutungen, sagt man Canellas. Man wolle erstmal den letzten Spieltag abwarten. Da muss Canellas Team gegen den ersten FC Köln ran, mit Manfred Manglitz im Tor. Canellas sieht eine Chance, endlich handfeste Beweise für den Betrug zu sammeln. Offenbach braucht unbedingt einen Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Das weiß auch Manglitz und ist deshalb offen für Verhandlungen, als Canellas ihn anruft. 100.000 Mark Bestechungsgeld will der Torwart für eine Niederlage seines Clubs gegen die Kickers Offenbach. Was er nicht weiß, Canellas geht nur zum Schein auf das Angebot ein und er zeichnet das Telefonat auf. Kurz vor dem letzten Spieltag lässt Canellas den Deal platzen und versucht den DFB dazu zu bringen, den letzten Spieltag abzublasen. Also er hatte wahrscheinlich gehofft, dass er da irgendwie durchkommt, ohne das Geld zu zahlen. Allerdings ohne Erfolg. Für den DFB ist Horst Canellas nur ein lästiges Störgeräusch. Einer der DFB-Funktionäre sagt später zu seinen Verbandskollegen, das mit dem Canellas biege ich schon gerade. In ein paar Wochen spricht kein Mensch mehr über diesen Fall. Spoiler, das hat nicht ganz geklappt.
Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Ich finde das crazy. Also die Art des Leugnens, des Wegguckens von DFB-Seite aus ist crazy. Also nochmal, das sind Menschen, die beim obersten Verband angestellt sind, ne? Die auch eine Kontrollfunktion haben, die eine Pflicht gegenüber auch den anderen Vereinen haben und allen Sportlern, die dafür zuständig sind, dass eben die Regeln, die sie ja selber vertreten, das Regelwerk, was sie selber vertreten, dass diese eingehalten werden. Und ich habe im Vorfeld überlegt, was ich mir denken könnte, welche Gründe es dafür geben kann. Und mir ist da wirklich, vielleicht weil das mit meiner moralischen Grundeinstellung nicht übereinstimmt, mir ist da wirklich wenig eingefallen. Also vielleicht war kein Mut da, das Thema groß zu machen, weil das hätte gebraucht, das Thema wirklich groß zu machen. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht gab es persönliche Gründe einzelner DFB-Mitarbeiter oder dieses DFB-Mitarbeiters, das Thema klein halten zu wollen. Vielleicht war derjenige persönlich betroffen. Ich habe keine Ahnung, viel mehr ist mir tatsächlich nicht eingefallen.
Es ist einfach vor allem deswegen so wild, dass die den Spielbetrieb einfach weiterlaufen lassen. Man hätte ja sagen können, okay, und sind hier Unregelmäßigkeiten gemeldet worden, wir müssen das erstmal untersuchen, bevor wir weiter spielen. Und die sagen, nö. Letzter Spieltag machen wir.
Weißt du, woran ich da denken musste im Vorfeld? Mhm. Also das ist ein ganz, ich will nicht sagen schwacher Vergleich, es ist mein persönlicher Vergleich. Ja. Eine Saison, wenn sie abgeschlossen ist mit dem letzten Spieltag, ist fertig und die wird ja nicht wiederholt. Ne? Die schreitet ja weiter voran das Jahr, es kommt die nächste Saison. Es geht ja, das ist ja der Fußball, Fußball gibt es ja immer. Ne? Ja. Fußball geht immer weiter. Und weißt du, wann wir gemerkt haben, meiner Meinung nach zuletzt, dass es eben nicht so ist, dass Fußball einfach immer weiterläuft?
Vielleicht bei Corona?
Ganz genau. Ganz genau. Und auch da, Corona, der Spielbetrieb war komplett in Gefahr. Ne? Ja. Und das erste Ziel war, die Saison muss zu Ende gespielt werden. Egal wie. Also alles, was dafür notwendig ist, wird in die Wege geleitet und in die Tat umgesetzt. Dann machen wir halt die Stadien leer und wir legen den Spielern Hygieneregeln vor, ne, die sicherlich alle Sinn gemacht haben. Und am Ende des Tages ist es auch wahrscheinlich richtig gewesen, die Saison zu Ende zu spielen. Und ich bin ja sogar persönlich sehr davon betroffen, weil das die Saison war, wo wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich habe das in einem leeren Stadion feiern.
Oh, das ist so mies.
Ich sag jetzt feiern müssen, bewusst nicht feiern dürfen. Ich war damals, 2019 war ich 32. So, das ist für einen Fußballer schon nicht mehr jung. Und der Bundesliga-Aufstieg war mein sportlich größter Erfolg in meiner Karriere. Und ich habe das immer alles wegen den Emotionen gemacht. Immer. Und die Emotionen wurden mir komplett genommen. Aber es hat ja keiner danach gefragt, wie mein persönliches Befinden ist, sondern wichtig war, die Saison wird zu Ende gespielt, um jeden Preis. Das ist nochmal, das ist in keinster Weise mit dem Fall, den wir besprechen, zu vergleichen, weil da ja. ging es um Bestechung, Erpressung und so weiter. Aber auch da, zu Corona, war es wichtig, die Saison zu Ende zu spielen. Und da hatten wir noch sehr viel mehr Spieltage als jetzt nur einen.
Ja, das stimmt. Ich musste jetzt ehrlich gesagt, gerade wo du es gesagt hast, an den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus 2017 denken,
mit dem
ich auch eine Folge gemacht habe. Ja. Da sind ja die Spieler ganz knapp dem Tod entronnen an diesem Abend. Ganz knapp, also kann man sich in der Folge Verbrechen von nebenan dazu auch anhören. Und am nächsten Tag stehen die wieder auf dem Platz.
Ja, weil Fußball, Philipp, Fußball wird immer gespielt.
Ja, the show must go on.
Ja.
Das ist in dem Fall auch so.
Ja.
Am letzten Spieltag der Saison ist die Stimmung bei Horst Kanellas dementsprechend angespannt. Damit seine Kickers Offenbach doch noch den Klassenerhalt schaffen, müssen die anderen Clubs am Tabellenende verlieren. Zum Beispiel Arminia Bielefeld. Die spielen in Berlin gegen den Tabellendritten Hertha BSC. In ihrem Olympiastadion hat die Hertha in dieser Saison noch nie verloren und auch insgesamt die beste Heimspielbilanz. Die Bielefelder dagegen haben in den letzten 16 Auswärtsspielen nur zweimal gewonnen. Die Chancen für Bielefeld stehen also denkbar schlecht. Die Bild titelt damals, so viele Asse kann die Arminia gar nicht im Ärmel haben. Doch auf das Glück will der ehrgeizige Kanellas nicht vertrauen. Er bietet den beiden Hertha-Spielern Bernd Patzke und Tasso Wild 140.000 Mark für einen Sieg gegen Bielefeld. Vielleicht auch, um auszuschließen, dass Bielefeld für das gegenteilige Ergebnis bezahlt. Ein Reporter sitzt dabei neben ihm. Das Gespräch wird auch später auf den Tonbändern zu hören sein. Ein weiterer Versuch, die Manipulation zu beweisen. Aber er kommt zu spät. Auch die Bielefelder verlassen sich lieber auf das Geld als auf ihr Können auf dem Rasen. Für eine Niederlage der Hertha hat der Manager von Arminia Bielefeld schon 220.000 Mark geboten und damit deutlich mehr als Kanellas. Jetzt können sich wahrscheinlich alle denken, was passiert. Die Spieler entscheiden sich natürlich für das höhere Angebot. Und so gewinnt Arminia Bielefeld am Ende mit 1:0 gegen den klaren Favoriten Hertha BSC. Die Medien sprechen damals von einem regelrechten Zeitlupenfußball bei der Hertha und von einer enttäuschenden Platzelf. Im Stadion sind danach immer wieder die empörten Rufe der Fans zu hören. Sie rufen ihren Stars auf dem Spielfeld Schiebung, Schiebung, Schiebung zu. Das heißt, selbst die Fans wussten, was da läuft. Währenddessen kommen die Bielefelder Fans aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Für sie hätte das Spiel gar nicht besser laufen können. Arminia Bielefeld ist vor dem Abstieg gerettet und bleibt in der Bundesliga. Kanellas Kickers müssen allerdings weiter zittern. Ihr Spiel gegen den ersten FC Köln verlieren sie am letzten Spieltag mit 2:4. Alle Hoffnungen liegen jetzt auf einer Niederlage der Oberhausener in ihrem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Doch auch dieses Spiel ist manipuliert. Denn auch hier hatten die Bielefelder ihre Finger und ihr Geld mit im Spiel. Die Partie geht unentschieden aus und damit ist Offenbachs Abstieg endgültig besiegelt. Obwohl sie am Ende genauso viele Punkte haben wie die Oberhausener, steigt Offenbach wegen der um ein Tor schlechteren Tordifferenz gemeinsam mit Rot-Weiß Essen ab. Also da ging es jetzt wirklich um ein Tor mehr oder weniger, aber so ist es, glaube ich, manchmal im Fußball.
So ist es manchmal und ich muss sagen, ich finde es fast schon, also es ist so skurril und fast schon zum Lachen. Also bei allem muss man überlegen, wie viele Spiele da hin und her geschoben wurden, wie viel Geld da im Umlauf war, wie viele Spieler und Mannschaften betroffen waren über Wochen und am Ende des Tages scheitert es an einem Tor. Das ist skurril, wirklich. Muss ich schon echt drüber schmunzeln.
Ja, das stimmt. Manchmal sind es dann doch diese kleinen Unwägbarkeiten. Und du kannst dir vorstellen, in Bielefeld ist an diesem Abend Party. Da wird der Sieg gefeiert und eben auch das Verbleiben in der Bundesliga. Aber Horst Kanellas, der ist nicht der Einzige, der im Gegensatz dazu enttäuscht und wütend zu Hause sitzt. Auch Fußballfan Thomas Heyer hat die Partie Bielefeld gegen Berlin besonders aufmerksam verfolgt. Heyer arbeitet als Bankkaufmann bei einer großen deutschen Bank an der Düsseldorfer Kö und hat kurz vor dem Spiel einen Überweisungsauftrag in Höhe von mehr als 50.000 Mark auf den Schreibtisch bekommen. Damals, ne, alles noch mit Papier und da guckt noch jemand drüber, also andere Zeiten. Und der Absender dieses Auftrags ist Arminia Bielefeld. der Empfänger ein Konto in Berlin. Zuerst wundert sich der Bankkaufmann nur über die ungewöhnlich hohe Summe. Doch nachdem er sich am Samstagabend die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC im Fernsehen anschaut, ist ihm klar, dass er Schmiergeld überwiesen hat. Da kam mir die Galle hoch, wird er später sagen. Also schickt der leidenschaftliche Fußballfan ein Telegramm nach Offenbach. Transaktion Bielefeld, Berlin registriert, Rückruf sofort. Und schon kurze Zeit später klingelt bei Haier in NRW das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist Horst Kanellas, der hofft, mit Haiers Hilfe endlich die Schiebereien in der Bundesliga beweisen zu können. Doch als dieser merkt, in was er hineingeraten ist, macht er einen Rückzieher. Thomas Haier will verständlicherweise seinen Job nicht riskieren, also Bankgeheimnis und so, zumindest nicht für die Offenbacher. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen Ironie der Geschichte, weil er ist halt nicht Fan von dem Club und für einen anderen Club hätte das wahrscheinlich gemacht. Und so steht Kanellas erstmal ziemlich allein da. Wahrscheinlich auch deshalb entscheidet er sich einen Tag später für den ganz großen Knall auf seiner Geburtstagsparty. Nach dieser Enthüllung versucht der Deutsche Fußballbund allerdings weiterhin das Ganze herunterzuspielen. Von Betrug im großen Stil will niemand etwas gewusst haben. Es gibt keinen Fall Bundesliga, sondern nur einen Fall in der Bundesliga, betont damals ein Sprecher des DFB. Experten vermuten, dass der DFB die Sache klein halten will, weil 1974 die Fußball-WM in Deutschland stattfinden soll. Da will man negative Schlagzeilen möglichst vermeiden. Und da sind wir bei dem, wo du dich eben gefragt hast, warum die das so klein halten. Das wäre natürlich ein sehr naheliegender Grund. Man will da keine schlechte Presse haben. Stattdessen macht der Verband Stimmung gegen Horst Kanellas. Der hat nur ein Alibi für seine eigenen missglückten Bestechungsversuche gebraucht, heißt es damals. Auch die Fans sind sauer. Allerdings nicht auf den DFB oder die manipulierten Spieler, sondern vor allem auch auf Kanellas. Viele geben ihm die Schuld daran, dass die heile Fußballwelt zerbrochen ist. Und das finde ich total spannend, dieses heile Fußballweltbild. Auch bei der Fußball-WM in Katar vor jetzt 3 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ganz viele Fußballfans sich gar nicht erst mit den negativen Seiten ihres Lieblingssports auseinandersetzen wollen. Also wenn das zur Diskussion kam, waren immer so, ja mein Gott, das ist Fußball, das soll bitte unpolitisch bleiben. Woran glaubst du, liegt das?
Boah, das ist auch relativ schwer zu sagen. Ich habe 1-2 Erklärungsansätze, Versuche. Ich glaube einfach, das Entscheidende ist dieser Begriff heile Fußballwelt. Ja. Fußball ist für die Fans Religion, ne? Fußball ist Gemeinschaft. Fußball ist ein Stück weit auch Familie. Viele kriegen den Fußball von ihren Eltern mit in die Wiege gelegt. Bei mir persönlich ist es nicht so, aber ich habe schon oft auch gehört, so ein Verhältnis von Vater und Sohn kann ja auch durchaus mal schwierig sein. Ja. Ne? Da gibt es ja auch Reibungspunkte, noch und nöcher. Und trotzdem habe ich viele Freunde, die gesagt haben, ey, aber beim Fußball, das war immer schön. Immer wenn ich mit Papa beim Fußball war, dann war immer alles schön. Das hat einfach, wir haben zusammen gejubelt, wir haben zusammen gelitten, das hat uns verbunden. Ja. Fußball ist so ein geschützter Raum und da wollen wir natürlich auch nichts dran lassen. Also wir wollen auch, dass das so bleibt als Fan. Und wir wollen beim Fußball genießen, wir wollen meckern können. Ne? Das gehört ja auch dazu. Wenn man 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche, 7 Tage die Woche arbeiten geht, dann ist Fußball für viele auch einfach Ventil. Ne? Man kommt mit Freunden zusammen, man trifft sich, man hat eine gute Zeit. Deswegen wollen wir da nichts dran lassen und haben überhaupt kein Interesse daran, uns mit den negativen Seiten zu befassen, die ja unbestritten einfach da sind, die früher da waren, die immer da sind und die auch immer da sein werden, weil nichts auf der Welt ist perfekt, auch der Fußball nicht.
Ich finde es sehr, sehr spannend und sehr toll, wie du das gerade erklärt hast, weil ich habe diesen Bezug nicht, logischerweise, sonst wäre ich ja Fußballfan, aber ich kenne das von Freunden, die schon mit ihrem Papa zusammen ins Stadion gegangen sind und der Papa lebt vielleicht gar nicht mehr und jetzt gehen sie mit ihren Freunden oder mit ihren Kindern ins Stadion und das ist natürlich was wahnsinnig Emotionales und ich glaube, es ist auch für viele Menschen die einzige Möglichkeit oder sagen wir mal die einfachste Möglichkeit, ihre Gefühle auch rauszulassen. Ne?
Voll, das muss ja auch gar nicht immer der Papa sein, das kann auch die Mama sein, das kann auch sein, das kann die beste Freundin, der beste Freund, alles, das kann alles sein. Aber Fußball gibt dir eine Regelmäßigkeit und ne, selbst wenn du es nicht schaffst, deine Freunde abseits der Arbeit regelmäßig zu treffen, dann weißt du, ey, Wochenende ist Spieltag, da gehen wir zusammen zu unserem Verein, egal ob zu Hause oder auswärts und da ist dieses Gemeinschaftsgefühl dann wieder da.
Absolut. Mir ist jetzt gerade noch ein ganz anderer Gedanke gekommen, wie frech einfach auch hier agiert wird. Das ist mir jetzt gerade nochmal beim Nachdenken so klar geworden. Arminia zahlt Geld an Hertha BSC, damit die verlieren. Und da ist entweder kein Unrechtsbewusstsein oder nicht so viel Intelligenz, weil man würde ja sagen, das Geld wird halt bar irgendwo übergeben auf irgendeinem Parkplatz, damit es keine Spuren gibt. Stattdessen wird das überwiesen.
Wir beide verstehen uns, Philipp. Ich habe mir das gerade eben gerade hier noch notiert, als es vorgelesen ist.
Also so richtig schlau ist das jetzt?
Nee, das ist, auch das finde ich krass. Das ist ja einfach offensichtlich. Das ist offensichtlicher Betrug. Das ist nicht irgendwie versteckt oder geheim gehalten. Nee, wir machen das per Banküberweisung und schreiben Arminia Bielefeld drauf und einen Empfänger in Berlin. Ja, na klar.
Ja, also interessant ist aber eben, dass das so gar nicht zu den Reaktionen passt. Also wir beiden schütteln jetzt gerade den Kopf und denken, wie kann man so doof sein und wie offensichtlich kann es denn bitte sein? Aber die Fans, die anderen Vereine, der DFB, alle sagen, der Canellas soll mal ruhig sein, der ist hier der Unruhestifter. Und sogar Canellas eigener Verein, die Kickers Offenbach, drängen ihn zum Rücktritt. Der Vorstand von Schalke 04 will Klage wegen Rufmordes gegen ihn einreichen, wenn er sich nicht entschuldigt. Hertha BSC zeigt Canellas sogar wegen grober Unsportlichkeit an. Sein Ruf ist dahin. Und am Ende sieht es sogar so aus, als wären all die Schummeleien von Offenbach ausgegangen. Also das ist jetzt so ein bisschen der Spin, dass man sagt, ja, ja, der will da nur von seinen eigenen Sachen ablenken und so. Und alle anderen haben ja sauber gespielt. Aber Horst Canellas will sich nicht unterkriegen lassen und bekommt dabei auch Unterstützung von der eigenen Familie. Da hat meine Frau mir gesagt, das kannst du jetzt nicht auf dir sitzen lassen. Jetzt müssen wir weiter aufdecken. Das hat für Canellas persönlich heftige Konsequenzen. Schon kurz nach seinen Enthüllungen wird der 50-Jährige vom DFB-Sportgericht auf Lebenszeit disqualifiziert. Dabei beschwört Horst Canellas, dass er den DFB vorher mehrfach von den Spielmanipulationen erzählt hat, bevor er sich zum Schein darauf eingelassen hat, um Beweise zu sammeln. Doch davon will der Verband plötzlich nichts mehr wissen. Wir bestreiten ganz heftig, als Deutscher Fußballbund unterrichtet worden zu sein. Unter der Hand versucht man Canellas weiter einzuschüchtern. Da hat man mir am Anfang des Skandals gesagt, wir sind mächtig und du bist allein. Auch die beteiligten Spieler leiden plötzlich an Gedächtnisverlust und versuchen sich aus der Nummer herauszureden. Der Kölner Torwart Manfred Manglitz behauptet zum Beispiel, dass Canellas ihn zuerst angerufen hat. Und auch Bernd Patzke und Tasso Wild vom Hertha BSC erklären, dass das Ganze ja nur ein Scherz war, um Canellas zu veräppeln. Patzke meint außerdem, dass er nur mal gucken wollte, was für ihn so bezahlt wird, also quasi eine Art Marktanalyse. Doch das wiederum glaubt selbst der DFB nicht, denn dafür sind die Tonbänder zu belastend. Ja, wie finden wir die Reaktion der anderen auf die Vorwürfe?
Einfach. Ich finde die einfach, weil es ist natürlich das Einfachste auf der Welt, sich gemeinsam einen Sündenbock zu suchen oder jemanden zum Sündenbock dann auch zu machen, als für Fehler einzustehen und für Fehler gerade zu stehen. Das macht keiner gerne, aber das ist mit das Schwierigste im Leben, für Fehler, die man gemacht hat, einzustehen, gerade zu stehen, zuzugeben. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, das ist wirklich... Das ist wirklich unfassbar, sowohl sportlich als dann teilweise auch privat. Und trotzdem habe ich versucht, für jeden Einzelnen gerade zu stehen. Habe es nicht geschafft für jeden, aber ich versuche es trotzdem weiter. Aber das ist mit das Schwierigste, bringt uns aber als Mensch voran.
Ja, es ist, ja, einfach ist total zutreffend. Alle anderen machen sich's einfach. Alle, die da mit drin hängen, auch der Verband, der davon eigentlich nichts wissen will, weil er möchte schön, dass das über die Bühne geht mit der Fußball-WM, die kommt und so. Das ist natürlich der beste Weg, den Überbringer der schlechten Nachrichten, als denjenigen irgendwie wegzucanceln, der angeblich schuld sein soll.
Aber da möchte ich nochmal ganz kurz eine Sache zu sagen. Auch da muss man, ohne dass ich das deswegen schöner reden will, als es ist, aber du sagst es, wir sprechen über die Saison 71. Ne? 74 ist die WM im eigenen Land, soll da stattfinden. Und die DFB-Funktionäre spüren natürlich auch Druck.
Ja.
Auch das sind Menschen, die Druck spüren. Ne? Nochmal, ich möchte das nicht verharmlosen, schönreden oder sonst was. Aber auch die spüren den Druck, dass in 3 Jahren ein Ereignis stattfindet, was ja dann letztendlich alle Menschen in diesem Land und auch auf der Welt zusammenbringt.
Ja.
Ne? In Deutschland zusammenbringt. Und die spüren natürlich auch den Druck, dass diese WM jetzt nicht noch kurzfristig in ein anderes Land gehen soll oder irgendwie Konsequenzen für Deutschland hat.
Ja, ja, logisch. Naja, Druck ist ein gutes Stichwort. Irgendwann wird dieser öffentliche Druck dann doch immer größer und irgendwann dann auch so groß, dass der DFB einen eigenen Chefermittler anstellt, der die Vorwürfe aufklären soll. Hans Kindermann ist damals Richter am Stuttgarter Landgericht und Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses. Der damals 49-Jährige trägt eine Halbglatze und dicke Brillengläser und gilt als geradliniger Typ, dem die Einhaltung von Regeln sehr wichtig ist. Und so betont Kindermann zum Start seiner Ermittlung: Wir müssen eiserne Pfähle einbetonieren, sonst reißen alle Dämme. Also ist auch sprachlich, wird da ordentlich aufgerüstet. Wegen seiner akribischen Ermittlungen wird der Jurist den Spitznamen Großinquisitor bekommen. Doch nicht alle sind Fans seiner Arbeit. Kindermann bekommt in dieser Zeit mehrfach Morddrohungen. Doch davon lässt sich der 49-Jährige nicht beeindrucken und macht einfach mit seiner Arbeit weiter. Und das im Rekordtempo. Schon 7 Wochen nach Canellas Geburtstagsparty fallen die ersten Urteile. Und die sind für die Spieler überraschend hart. Tasso Wild von Hertha BSC Berlin und Manfred Manglitz vom 1. FC Köln werden auf Lebenszeit gesperrt. Wilds Mannschaftskollege Bernd Patzke für 10 Jahre. Alle drei werden also in Deutschland nie wieder Profifußball spielen können. Torwart Manglitz muss außerdem 25.000 Mark Strafe zahlen. Also eine Sperre auf Lebenszeit, stelle ich mir vor, ist, glaube ich, so das Schlimmste, was einem als Spieler passieren kann, oder?
Ja.
Das ist ein Berufsverbot einfach.
Also ich kann auch nicht mehr dazu sagen als ja. Also es ist dein Beruf, du darfst deinen Beruf nicht mehr ausüben, ja, aber das ist ja dein Hobby. Also du hast ja damit mal angefangen, weil es dein Hobby ist, weil es deine Leidenschaft ist und weil es dich glücklich macht. Und wenn du dann auf Lebenszeit gesperrt wirst, puh, also es ist extrem hart. Aber auch da sage ich angemessen.
Ja, aber es geht noch über die Spieler hinaus. Es wird auch 2 Vereinen die Bundesliga-Lizenz entzogen. Und einer davon ist ausgerechnet Canellas Club, die Kickers Offenbach. Damit hat der Vereinspräsident, der die Manipulationen ja vor allem deshalb nachweisen wollte, um den Offenbacher Kickers doch noch den Verbleib in der Bundesliga zu ermöglichen, also genau das Gegenteil erreicht. Und man muss vielleicht auch sagen, dass ohne Horst Canellas das Ganze wahrscheinlich nie aufgeflogen wäre, weil er ja so hartnäckig war. Und die Belohnung dafür ist eben, dass den Kickers Offenbach die Bundesliga-Lizenz entzogen wird. Das ist ein harter Schlag auch für Horst Canellas persönlich. Auch er selbst, das habe ich gerade gesagt schon, wird auf Lebenszeit gesperrt und darf nie wieder ein Amt beim DFB ausüben, obwohl er, wie er selbst immer wieder betont, erst zur Aufdeckung des Falls beigetragen und dem DFB mehrfach über die kriminellen Machenschaften informiert hat. Jetzt kommt aber das wirklich Wilde. Obwohl mittlerweile nachgewiesen wurde, dass insgesamt mindestens 8 Spiele manipuliert waren, ändert sich an den Ergebnissen der Spiele ganz genau nichts. Also man könnte ja vielleicht erwarten, dass man sagt, die Ergebnisse zählen nicht oder so. Also keines der betroffenen Spiele wird annulliert und sie werden ganz normal für die Statistik gewertet. Besonders bitter ist das damals für Rot-Weiß Essen, die aufgrund der Schummeleien abgestiegen sind und offenbar davon nichts wussten. Also es muss einer der wenigen Vereine sein, die da nicht mit drin gehangen haben. Man kann später nämlich nachweisen, dass die Essener als einer der wenigen Clubs in der Bundesliga sauber geblieben sind. Ohne die Punkte aus den bekannt gewordenen Bestechungsfällen wäre Arminia Bielefeld zusammen mit Kickers Offenbach auf den letzten Tabellenplätzen gelandet, beschwert sich der damalige Präsident von Essen. Der Verein versucht noch, gegen den Abstieg vorzugehen und bekommt dabei auch Unterstützung vom Westdeutschen Fußballverband. Dieser stellt noch während der neuen Saison einen Dringlichkeitsantrag zur Erteilung der Bundesliga-Lizenz, allerdings auch ohne Erfolg. Man will beim DFB erst ein rechtskräftiges Urteil abwarten, das beweist, dass die Essener wegen der Schummeleien abgestiegen sind. Im Juni 1972 versuchen die Essener, die Lizenz einzuklagen und fordern auch Schadenersatz vom DFB, was ja nachvollziehbar ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, das sind ja riesen finanzielle Unterschiede, ob du in der Regionalliga oder in der Bundesliga spielst. Nach einigen Wochen zieht Essen die Klage aber wieder zurück. Nach 2 Jahren schaffen die Essener es aus eigener Kraft wieder zurück in die Bundesliga. Für den DFB ist die Sache nach den ersten Urteilen erledigt. Die Verantwortlichen wurden bestraft. Jetzt soll weiter Fußball gespielt werden. Außerdem steckt man hier gerade mitten in den Vorbereitungen für die WM 1974. Doch ein bisschen was ändert sich dann doch noch. Unter anderem wird die Gehaltsobergrenze abgeschafft. So will man den Schwarzgeldzahlungen vorbeugen. Und außerdem wird in der Saison 74-75 auch die zweite Bundesliga eingeführt. Und erstmal rollt der Ball nach der Aufdeckung des Skandals auch ganz normal weiter. Arminia Bielefeld spielt weiter in der Bundesliga. Für den FC Schalke läuft die neue Saison sogar besonders gut. Die Schalker werden Herbstmeister. Wir erinnern uns, auch die Schalker waren damals an den Manipulationen beteiligt. Aber das streiten Spieler und Verein vehement ab, als Chefermittler Hans Kindermann sie befragt. Der allerdings lässt nicht locker. Er ist fest entschlossen, alle Fälle von Manipulationen aufzudecken. Also er gibt sich eben nicht damit zufrieden mit den Fällen, die jetzt schon zugegeben wurden. Er sagt, wir machen hier weiter, bis alles aufgeklärt ist. Fast 2 Jahre lang vernimmt er zum Teil am Wochenende und in seiner Freizeit verdächtige Spieler und bringt damit ein unheimliches Netz an Lügen und Manipulationen ans Licht. Auch Horst Canellas will das Thema nicht ruhen lassen. Er reist damals durch Westdeutschland und trifft sich mit Zeugen, Spielern und Anwälten, um alle Zusammenhänge aufzudecken. Das hat wahrscheinlich auch etwas mit dem Charakter des 50-Jährigen zu tun. Horst Gregorio Canellas, der 1921 in Sachsen als Sohn einer deutschen und eines mallorquinischen Obsthändlers geboren wird, hat aus eigener Kraft das Unternehmen seines Vaters zu einem florierenden Großhandel ausgebaut. Canellas ist ein Arbeitstier, der meist schon um 4 Uhr morgens auf den Beinen ist. Einer seiner Spieler beschreibt ihn später so: hemdsärmeliger Typ, aber auch charismatisch. Extrem fleißig war der Mann, extrem erfolgsorientiert. Dieser Ehrgeiz wird ihn auch bei seinen Nachforschungen zu den Spielmanipulationen immer weiter antreiben. Außerdem, und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen für den Hintergrund, Canellas fühlt sich schon etwas länger vom DFB ungerecht behandelt. Und das könnte auch ein Erklärungsansatz dafür sein, warum die ihn nicht so richtig ernst nehmen wollten. Bei der Gründung der Bundesliga 1963 wurden die Kickers Offenbach nicht berücksichtigt, obwohl sie in den Jahren davor erfolgreicher waren als der FC Bayern oder 1860 München. Also es ist eigentlich ganz spannend. Die Bundesliga wurde so zusammengestellt, dass man überlegt hat, welche Vereine können mal dabei sein. Und man wollte möglichst gerechter vorgehen, aber in dem Fall aus der Region wären die erfolgreicher gewesen als Bayern, aber man hat sie eben nicht berücksichtigt. Auch das hat beim Feldzug gegen Horst Canellas, gegen den mächtigen DFB, sicher eine Rolle gespielt. Die akribischen Ermittlungen von Canellas und Hans Kindermann bringen immer neue Manipulationen ans Licht. Neben Schalke, Bielefeld und Offenbach waren nachweislich auch Vereine wie Eintracht Braunschweig, der MSV Duisburg oder der VfB Stuttgart an den Schiebungen und Manipulationen beteiligt. Die ersten Spieler des VfB Stuttgart knicken unter dem enormen Druck ein und geben ihre Beteiligung an dem Ganzen zu. Im Sommer 1973 beendet Hans Kindermann seine Nachforschung, also nach 2 Jahren. Wir haben fast 100% aufgeklärt, sagt er. Am Ende steht fest, es waren nicht nur ein paar einzelne Spieler oder ein paar Spieler. Das Netz aus Lügen und Manipulation hat sich durch fast alle Vereine der Bundesliga gezogen. Mehr als 60 Fußballprofis und 10 von 18 Bundesliga-Vereinen waren direkt oder indirekt an den Manipulationen beteiligt. Darunter auch damalige Nationalspieler wie Klaus Fischer oder Reinhard Libuda. Außerdem viele Vereinsfunktionäre und auch Trainer. Etwa 500.000 Mark an Bestechungsgeldern ist geflossen. Was folgt, sind etliche Mammutprozesse gegen alle Beteiligten. Sie bekommen teils hohe Geldstrafen und werden erstmal lebenslang für den Fußballsport gesperrt. Auch Arminia Bielefeld trifft eine harte Strafe. Der Club muss 71-72 eine sogenannte Geistersaison spielen. Das heißt, der DSC spielt zwar die Saison in der Bundesliga zu Ende, alle Punkte gehen aber an die Gegner, egal wie das Ergebnis auf dem Platz aussieht. Das ist ganz schön schmerzhaft, glaube ich. Also stelle ich mir vor.
Also eigentlich, mein erster Gedanke ist, eigentlich ist es ja auch Wettbewerbsverzerrung.
Ja.
Ne? Also,
weil die anderen hätten ja vielleicht gar nicht gewonnen.
Ja. 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 Also es ist total schwierig. Also klar ist es richtig, dass es dann Strafen gibt.
Mhm.
Ich habe auch im Vorfeld mir Gedanken gemacht, wieso mein Ansatz wäre, die Strafen dann besser zu verteilen. Mhm. Hab keinen gefunden, bin aber froh, dass ich da keinen finden muss.
Ja.
Aber das ist jetzt in meinen Augen einfach auch nicht die Optimallösung gewesen und eben am Ende des Tages auch eine unsportliche Lösung. Ne? Also ich finde, es beeinflusst den Ausgang des Spiels schon im Vorhinein. Weil einfach, du weißt das ja als Spieler.
Ist doch total kacke, du läufst auf den Platz und weißt, egal wie du spielst, der Gegner gewinnt.
Vollkommen
sowieso.
Egal, ja, ja, vollkommen egal. Und das ist ja einfach nicht der Sinn eines sportlichen Wettstreits.
Ne? Ja.
Das ist nicht die Optimallösung gewesen in meinen Augen und am Ende auch, ehrlich gesagt, eine unfaire Lösung.
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass man versucht hat, hier mit besonders harten Strafen die eigene Untätigkeit am Anfang so zu kaschieren. Ne? Man hat sich das ganz lange angeguckt und hat gesagt, ja, komm, ist nix. Und dann, als es nicht mehr anders ging, hat man sehr hart zugeschlagen. Auch die lebenslangen Sperren gegen die Spieler ist ja auch ein Beispiel dafür. Also ja, man kann sich vorstellen, für Arminia Bielefeld keine glorreiche Saison, die steigen damit zwangsmäßig in die Regionalliga ab.
Aber auch wenn ich eben gesagt habe, dass ich nicht die Optimallösung dafür habe, aber heutzutage ist es ja so, bei Verstößen gegen, es gibt ja mittlerweile, gibt's ja, Regelwerk ist ja ganz anders, weil gefühlt 28 mal so groß, gibt ja auch Financial Fair Play und diesen ganzen Kram, den man am Ende beachten muss, und wenn da Verstöße vorliegen, dann gehen ja auch Vereine mit, ich sag mal, ich schmeiße jetzt mal eine Zahl in den Raum, -9 Punkten in so einer Saison. Da muss man ja kein Mathe-Genie für sein, um auf die Idee zu kommen. Hätte man ja damals auch schon mal drüber diskutieren können.
Ja, stimmt. Ja. Also heute gibt's natürlich für alles ein Regelwerk. Das war damals anders. Ne? Ja. Also du weißt heute genau, wenn ich diesen Fehler oder dieses Vergehen begehe, dann kostet mich das so und so viel.
Vielleicht hat man damals einfach mehr auf den moralischen Kompass gehofft.
Ja. Also wenn man auch hört, wie der Ermittler über seine Arbeit gesprochen hat, da ging es auch ein bisschen darum, ein Exempel zu statuieren. Also erst hat man es nicht wahrhaben wollen, dass sowas in der guten, lieben Bundesliga passiert. Und dann, ne, wie er das selbst, der Kindermann, gesagt hat, man muss die Pflöcke hart einschlagen, damit der Deich hält. Also damit bloß kein anderer auf die Idee kommt, dass man sowas eventuell machen könnte. Also gerade für Arminia ist das krass. Also es steht sogar eine Zeit lang der komplette Entzug der Vereinslizenz im Raum, was ja absolutes Worst-Case-Szenario für einen Fußballverein ist. Aber das kann der Club im Sommer 1972 in einer Berufungsverhandlung gerade noch so verhindern. Auch viele der harten Sperren gegen die beteiligten Spieler werden später von Gerichten wieder einkassiert. Und es spricht ja schon dafür, dass man da etwas sehr hart geurteilt hat. Nationalspieler wie Stan Libuda werden nach 2 und andere wie Klaus Fischer schon nach einem halben Jahr wieder begnadigt. Also erst hieß es lebenslange Sperre und dann nach einem halben Jahr schon wieder. Das ist ein sehr großer Unterschied. Bernd Patzke von Hertha BSC zum Beispiel wechselt nach Südafrika. Auch das ist ein interessanter Side-Fact. Der dortige Fußballverband ist wegen der rassistischen Apartheid-Politik des Landes vom Weltfußballverband FIFA ausgeschlossen worden. Deshalb gilt Patzkes Sperre dort nicht. Also eine lebenslange Sperre gilt dann nicht nur in Deutschland, sondern im kompletten Fußballverband, außer eben damals in Südafrika. Aber im November 1973 wird Patzke ebenfalls begnadigt und wechselt zurück nach Deutschland. Anders sieht es bei den Spielern von Schalke 04 aus, die ihre Beteiligung am Bundesliga-Skandal jahrelang leugnen. In der Saison nach dem Skandal sind sie deshalb häufiger vor Gericht als auf dem Spielfeld. Ihnen droht sogar eine Gefängnisstrafe wegen Meineids, weil man muss natürlich vor Gericht die Wahrheit sagen. Am Ende werden die Spieler am 22. Dezember 75, also mehr als 4 Jahre nach dem Skandal, zu hohen Geldstrafen verurteilt. Das letzte Urteil in der Sache fällt 1977 gegen den Schalker Klaus Fichtel. Auch er hat über Jahre seine Beteiligung an den Manipulationen geleugnet. Wohl auch deshalb ist Schalke 04 aus heutiger Sicht wohl der Verein, bei dem von dem Skandal am meisten hängen bleibt. Essener Fans verpassen dem Gelsenkirchener Club damals den Spitznamen FC Meineid. Die Fußballfreundschaft zwischen den beiden Ruhrpott-Clubs ist nun endgültig zerstört. Und das ist eben auch wieder interessant. Als erstes denkt man heute bei diesem Bundesliga-Skandal tatsächlich an Schalke, auch wenn die anderen Vereine mindestens genauso viel Quatsch gemacht haben. Aber es gibt noch eine Sache, auf die sich der Skandal damals auswirkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du ahnst, was das sein könnte.
Ich hab eine Ahnung. Also in erster Linie wirkt sich sowas ja nicht nur auf Vereine aus, sondern auf Menschen. Was für Menschen haben wir noch beim Fußball?
Außer den Spielern und den Trainern und den Funktionären bleiben dann noch die Fans, die andere, die große Seite. Und ja, damit liegst du Komplett richtig. Also in der ersten Saison nach dem Skandal gehen die Zuschauerzahlen in der Bundesliga um mindestens 300.000 zurück. Andere Quellen sprechen sogar von fast 800.000 weniger Zuschauer in den Stadien. Und in der Saison 72-73 sinkt das Interesse der Zuschauer sogar noch weiter. Die Bundesliga ist am Tiefpunkt angekommen. Das ändert sich erst mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 1974. Ab da sind die deutschen Stadien wieder rappelvoll. Spätestens mit dem WM-Pokal der deutschen Nationalmannschaft im eigenen Land ist der Bundesliga-Skandal bei den meisten in Vergessenheit geraten. Was vielleicht der Grund sein könnte, dass man da heute so wenig irgendwie von weiß. Chefermittler Kindermann glaubt damals, dass das Problem sich erledigt hat. Bestechungsversuche sind eine Phase in der Entwicklung des bezahlten Fußballs. Das Überwinden des Skandals macht es unwahrscheinlich, dass es neue Manipulationen geben wird. Du schüttelst direkt den Kopf.
Ja, weil das eine sehr naive Aussage ist.
Ja, wir kommen gleich noch dazu, was sich seitdem geändert hat. Also es ist wirklich, man könnte es auch unter Wunschdenken
abheften.
Ja, ja. Horst Canellas sieht das Ganze ein wenig anders. In einem Fernsehinterview sagte er damals, es wurde noch viel mehr geschoben. Längst ist nicht alles ans Tageslicht gekommen. Er selbst will sogar noch einige der Spieler kennen, die manipuliert haben, sei aber zu müde, um den Rest aufzudecken, wie er selbst sagt. 1976 hebt der DFB seine Sperre, also Canellas Sperre, wieder auf. Aber Canellas kehrt nie wieder in den Profifußball zurück. Sein Ruf bleibt angekratzt. Viele glauben ihm nicht, dass er nur zum Schein auf die Manipulationsangebote der Kölner und Berliner Spieler eingegangen ist. Ich glaube schon, dass er ein Mittäter war, berichtet später Erwin Krämers, einer von Canellas ehemaligen Spielern. Das schmerzt Horst Canellas, der sich zu Unrecht als Sündenbock abgestempelt sieht. Seine Tochter wird es so beschreiben. Wenn man so seine Züge und so betrachtet, dann sieht man auch, dass irgendwas ihn innerlich auffrisst oder aufgefressen hat. Und auch nach dem Bundesliga-Skandal kommt Horst Canellas nicht zur Ruhe. 6 Jahre später sitzt er im Oktober 1977 in der Landshut. Das ist das Flugzeug, das auf dem Weg von Palma nach Deutschland von palästinensischen Terroristen entführt wird. In Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, werden er und die anderen Geiseln erst nach tagelanger Geiselhaft von einem Spezialeinsatzkommando von der GSG 9 gewaltsam befreit. Als Canellas in einem Interview danach gefragt wird, was für ihn schlimmer war, die Entführung durch die Terroristen oder der Bundesliga-Skandal, sagt Canellas, der Skandal war schlimmer, viel schlimmer. Mogadischu hatte noch menschliche Züge. Und das ist natürlich so eine Mic-Drop-Aussage. Im Juli 1999 stirbt Horst Gregorio Canellas nach langer Krankheit mit 78 Jahren in Offenbach. Und man kann, glaube ich, sagen, dass er sich nie wieder so ganz mit diesem Thema versöhnt hat.
Ja, manchmal finde ich es auch, du hast gerade gesagt, Mic-Drop-Aussage. Und manchmal finde ich es auch wichtig, Dinge dann gar nicht mehr irgendwie tot zu reden, sondern die Aussagen einfach mal so stehen zu lassen. Es ist ja Wahnsinn, dass der Mann dann noch in diesem Flugzeug sitzen musste, nachdem er vorher schon diesen Bundesliga-Skandal ertragen hat. Und die Art und Weise, wie er den Vergleich zwischen diesen beiden Extremsituationen zieht, sagt ja dann schon alles aus. Einfach. Ja. Also das kann man ja einfach so stehen lassen. Und ich finde auch die Aussage seiner Tochter total interessant, dass man ihm das angemerkt hat, dass da einfach etwas ständig und permanent in ihm genagt hat und an ihm gekratzt hat. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie viel dieses Thema, den man einfach beschäftigt hat.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was du selbst gesagt hast, dass die meisten Leute, die im Fußball arbeiten in irgendeiner Form, sei es jetzt als Trainer oder als Spieler oder auch als Funktionär, sind ja auch Fans gleichzeitig, ne? Also dir ist Fußball ja nicht egal. Es ist ja nicht eine Arbeit, wo du morgens hingehst und um 16 Uhr machst du Feierabend und dann hast du die Arbeit vergessen.
Also die wenigsten Leute, und das ist wirklich, das ist ein minimaler Teil, vielleicht, wenn überhaupt, arbeitet im Fußball und der Fußball an sich interessiert diesen Menschen gar nicht.
Ja.
Eigentlich kommen ja alle Menschen, egal ob es Spieler, Trainer, Funktionäre, Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, Mitarbeiterinnen im Merchandising, in den Fanshops, Mitarbeiterinnen, die im Vorstand sind, keine Ahnung, Mitarbeiter im Sicherheitsdienst, im Stadion, alle haben irgendwie einen Bezug zum Fußball. Und Fußball ist ein Stück weit Leidenschaft und das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Und von daher, klar, ich persönlich kenne eigentlich niemanden, der im Fußball berufstätig ist, in welcher Form auch immer, und mit dem Sport an sich gar nichts zu tun hat.
Ja, ist Segen und Fluch zugleich, ne? Weil du ja auch den Abstand nie richtig haben kannst, wenn es auch deine größte Leidenschaft ist.
Ja, Fluch letztendlich dann nur in diesen extremen Situationen, ja, über die wir jetzt heute sprechen. Ja. Grundsätzlich natürlich eigentlich ein absoluter Segen, weil wenn du deinen Beruf auch mit deiner Leidenschaft in welcher Form auch immer vereinbaren kannst, ist es natürlich ein Geschenk.
Absolut, das stimmt. Während Horst Canellas also sein Leben lang unter dem Skandal und seinen Folgen gelitten hat, scheint das Ganze für einige der damals involvierten Spieler nicht so große Konsequenzen zu haben. Klaus Fischer zum Beispiel, damals Spieler bei Schalke 04, wird 2020 in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Und das, obwohl er nachweislich auch an den Manipulationen beteiligt war. Die hat Fischer selbst als große Dummheit und als Jugendsünde bezeichnet. Und auch wenn der Stürmer sich danach nie wieder etwas zu Schulden hat kommen lassen, gibt es 2020 doch viel Kritik an der Entscheidung. Aber insgesamt, das hatten wir ganz am Anfang schon, spricht heute kaum noch jemand über den Bundesliga-Skandal von 1971. Vielleicht auch, weil danach noch so viele weitere Skandale folgen. 2005 machen wieder etliche Schiebungen und Manipulationen als Fußballwettskandal Schlagzeilen. Auch hier geht es um systematischen Betrug. Im Mittelpunkt steht dabei der Schiedsrichter Robert Heutzer, der Spielergebnisse absichtlich manipuliert haben soll, weil auf sie gewettet wurde. Also so viel zum Thema, kommt nie wieder vor. 2010 dann der nächste Skandal. Es gibt Ermittlungen wegen mehr als 270 manipulierter Spiele in Deutschland und anderen Ländern. Und schließlich auch der Verdacht, dass auch bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland geschoben und gemauschelt wurde. Ist jetzt eine sehr große Frage, aber mich würde es mal interessieren aus deiner Perspektive. Was glaubst du, warum es im Fußball immer wieder solche Skandale gibt? Also es hat ja nicht aufgehört in den 70ern.
Also erstmal, um das noch zu vervollständigen, da komme ich jetzt wieder mit meinem Nerdwissen. Ich erzähle jetzt kein Geheimnis oder plaudere kein Geheimnis aus, sondern das ist auch in den Medien nachvollziehbar. Auch aktuell wird im Fußball gegen den ehemaligen Drittligatrainer ermittelt wegen Spielverzerrung im Großen und Ganzen. Also das Thema hat nie aufgehört und wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Warum es diese Skandale im Fußball gibt, richtig, das ist eine sehr große Frage. Und man kann natürlich alleine über die Frage wahrscheinlich eine halbe Stunde referieren. Das möchte ich aber gar nicht machen. Die Fußballwelt ist eben auch eine riesengroße Maschinerie, wo ganz, ganz viel Kohle unterwegs ist. Ja. Heutzutage noch unfassbar viel mehr, als es früher der Fall war. Das ist dann vermeintlich auch leicht verdientes Geld. Mhm. Die Versuchung ist einfach riesengroß. Jeder Spieler und am Ende jeder Mensch ist natürlich auf der einen Seite erstmal charakterlich anders. Die einen sind ein bisschen anfälliger dafür als andere. Dann gibt's aber auch die Lebensumstände eines jeden Fußballers am Ende auch. Die Umstände, in welchem Freundeskreis er sich bewegt. Hat er gute Freunde? Also gute Freunde bedeutet für mich Freunde, die für ihn was Gutes wollen. Oder hat er eben diese vermeintlich falschen Freunde, die ihn dann vielleicht auch ein bisschen in eine falsche Richtung drängen? Und dann auch dazu bringen, vielleicht das Geld anzunehmen. Also es gibt einfach so viele verschiedene Aspekte, die da beachtet werden sollten, wenn man überlegt, warum Menschen dafür anfällig sind, dumme, verbotene Sachen zu machen.
Aber hat das auch was mit der Struktur zu tun? Also mit den Strukturen im Fußball, dass solches, weil es geht mir auch ein bisschen um den Umgang mit diesen Sachen, ne? Weil dieses unter den Teppich kehren, was wir hier gesehen haben, das sehen wir bei den anderen Skandalen, die danach folgten, das ist ja immer wieder dasselbe eigentlich, ne?
Ja, aber am Ende des Tages, also gebe ich dir recht, voll und ganz, aber am Ende des Tages ist es auch heute genau das Gleiche wie damals. Vielleicht hat man heute auch andere Mittel und Wege, diverse Skandale auch unter den Teppich zu kehren. Also auch da kann ich mir vorstellen, ich weiß das nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich weiß zumindest, dass auch unter Sportlern und Journalisten es zum Beispiel auch oft mal eine Absprache gibt. Gib mir ein bisschen was und ich gebe dir auch was zurück. Und da sprechen wir nicht über Geld, sondern das sind dann Informationen.
Klar.
Aber das sind am Ende des Tages, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, von mir alles nur Mutmaßungen, weil ich in solche Fälle nie involviert gewesen bin und auch nie tatsächlich ein Angebot bekommen habe.
Das wollte ich dich, gerne eigentlich auch noch fragen. Aber jetzt hast du schon beantwortet. Aber das heißt, dass deine Antwort auf die Frage wäre, heute so etwas immer noch möglich, nicht ganz so optimistisch ausfallen dürfte.
Es wäre definitiv noch möglich.
Okay.
Ja, also lege ich mich fest und es wird immer möglich sein. Nochmal, das Regelwerk ist anders als damals.
Ja.
Und es ist deutlich umfangreicher, es ist deutlich detaillierter und legt viel besser fest, was erlaubt ist und was nicht. Aber es ist ja nicht so, dass wir Menschen nur erlaubte Sachen machen. Ne? Wir machen ja
sonst
auch,
hätte ich keinen Job.
So, eben. Dann ist so nichts zu berichten und wirst gar nicht, worüber du sprechen solltest. Also ich lege mich fest, dass das heutzutage noch möglich ist und dass es auch immer wieder passieren wird. Ja, leider.
Wenn wir uns jetzt mal deinen Verein, und ich sage deinen Verein, weil du ja auch immer noch für Arminia tätig bist, ne? Also nicht nur deinen.
Unabhängig davon wird es sowieso mein Herzensverein immer sein.
Genau, aber du bist ja auch beruflich mit denen verbunden. Genau, das wollte ich noch erklärend dazu sagen. Also auf der Arminia Vereins Homepage taucht der Skandal mit einer eigenen Unterseite auf. Man muss halt ein bisschen danach suchen, aber man findet es. Zitat, ein Kapitel, auf welches wir nicht stolz sind, welches aber trotzdem dazugehört. Und das finde ich schon stark, weil man es eben nicht ganz in der Versenkung verschwinden lässt, wie andere Vereine. Würdest du sagen, dass der Skandal im Verein, also bei Arminia, heute auch noch manchmal Thema ist?
Ich meine, das gehört eben zur Geschichte dazu. Und wenn man über die Ostwestfalen und Arminia Bielefeld dann auch etwas sagen kann und festhalten kann, dann, dass sie niemals etwas geleugnet haben, was zu ihrer Geschichte dazugehört. Und das ist auch der richtige Umgang, denke ich, einfach zu sagen, ja, das ist ein dunkles Kapitel, aber es ist eben ein Kapitel unserer jetzt mittlerweile 120-jährigen Vereinsgeschichte. Und das gehört zu uns dazu. Es ist aber kein Thema, was immer aktuell ist oder worüber immer gesprochen wird. Aber es wird definitiv nicht geleugnet, aber eben auch nicht größer gemacht als nötig.
Würdest du denn sagen, dass der Verein was daraus gelernt hat? Also dass da etwas geblieben ist, dass man Sachen verändert hat seitdem aus deiner heutigen Sicht?
Ja, das ist für mich persönlich natürlich relativ schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, dass dieser Fußball-Bundesliga-Skandal ein Punkt auch einfach in der Geschichte von Arminia Bielefeld ist und dass man immer, wenn es irgendwie mal Thema sein sollte, ob sowas nochmal aufkommen könnte, viel Konjunktiv, ich weiß, dass man sich bei Arminia Bielefeld sicherlich an die Vergangenheit erinnert, was das betrifft.
Das hoffe ich für Arminia Bielefeld, auch für die anderen Vereine. Zum Ende meines Podcasts stelle ich all meinen Gästen, die das erste Mal da sind, dieselbe Frage. Und die möchte ich dir natürlich auch stellen. Es war ja heute die Verbindung von Fußball und Verbrechen. Warum glaubst du, interessieren sich Menschen so sehr für Verbrechen? Warum hören Leute meinen Podcast und all die anderen, die es dazu gibt?
Also, da ich mich auch hier natürlich mit deinem Podcast im Vorfeld beschäftigt habe, überrascht mich die Frage jetzt nicht. Ich will hier nicht als Streber darstellen, ich versuche einfach.
Aber eigentlich bist du ein Streber.
Ich versuche immer nur einigermaßen vernünftig vorbereitet zu sein. Und ich bin ganz ehrlich, das ist für mich jetzt die schwierigste Frage, dir die zu beantworten, weil ich habe keine, nicht mal für mich, keine abschließende Antwort. Also ich frage mich das auch. Warum?
Ich glaube, die gibt es auch gar nicht, eine abschließende.
Ja, ich schätze, es ist erstmal natürlich, weil wir Menschen von Natur aus, die einen mehr, die anderen weniger, aber eine gewisse Neugierde in uns haben.
Ja,
und absolut. Die soll und muss, auf welche Art und Weise auch immer, aber die muss befriedigt werden. Mhm. Ich glaube, dass wir auch alle so ein bisschen sensationsgeil sind. Und am Ende des Tages ist es vielleicht auch so, also dafür, dass ich keine Ahnung habe, wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich zwei Ideen, merke ich gerade selber. Vielleicht ist es am Ende des Tages auch, wenn wir diese Verbrechen sind alle negativ behaftet, da ist immer wenig Gutes dabei. Vielleicht zeigt es uns als Menschen dann am Ende so einer Folge auch immer ein bisschen, dass es uns eigentlich doch gar nicht so schlecht geht, wie wir manchmal denken. Auch ich.
Der Gedanke ist total gut. Und auch total richtig, glaube ich, weil es ist erwiesenermaßen so, dass in Ländern, wo es viel Verbrechen gibt, also Südamerika oder so, dass die da nicht so Bock auf True Crime haben, wie wir hier im verhältnismäßig sicheren Deutschland. Also das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied. Und ich kann für mich sagen, aber auch die heutige Folge wieder ein Beispiel, dass ich jedes Mal, wenn ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze, mit Fällen auseinandersetze, jedes Mal was Neues lerne. auf die eine oder andere Art. Das muss jetzt gar nicht unbedingt was Juristisches sein oder was mit Verbrechen zu tun haben. Also ich kriege neue Einblicke und das habe ich dieses Mal auch bekommen. Ich sagte ja schon vorher, dass ich jetzt nicht unbedingt der große Fußballexperte bin, aber du hast so toll erklärt irgendwie, was das bedeutet für Menschen. Und ja, ich hoffe, dass ich dich mal irgendwann zu einem Spiel begleiten kann, weil ich würde mir das dann doch gerne mal angucken.
Ey, du musst nur Bescheid sagen.
Ja gut.
Wir suchen uns ein Datum raus.
Und dann gehen wir auf die Alm.
Du warst noch nie in der Schüco Arena auf der Alm?
Ich verweigere die Aussage.
Ey, nee, ist überhaupt nicht schlimm, weil gerade hast du die perfekte Phase, um das erste Mal da zu sein.
Sehr gut.
Aber ich warne dich auch vor, gerade ist es so gut von der Stimmung her, dass es sein kann, dass du dann jedes zweite Wochenende dahin schaust.
Ah, sehr gut. Ich hab's hier mit einem Profi zu tun. Ey, Fabi, vielen Dank für die Einladung. Du bist natürlich auch jederzeit zu meinen Tourterminen irgendwo bei dir in der Nähe eingeladen. Also machen wir das
sozusagen
vice versa. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe heute viel Neues gelernt. Das finde ich toll. Also alleine dafür war es schon eine super Folge, obwohl ich die Fußballfolgen bei den drei Fragezeichen immer überspringe.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe nicht mal drei Fragezeichen gehört. Ich war bei TKKG. Also.
Oh, dann wird das nichts mehr mit unserer Fußballfreundschaft. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Heieiei.
Oder ich habe einfach noch alle drei Fragezeichen-Folgen vor mir. Also müsstest du eigentlich neidisch sein.
Das bin ich wirklich.
So.
Mist. Ja, guck mal jetzt.
Also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ist ja nicht so, dass ich heute nichts gelernt hätte.
Guck mal, da haben wir beide was gelernt. Besser kann man doch so eine Podcast-Folge gar nicht verbringen. Vielen Dank, Fabi Kloß. Und bis ganz bald in der Schüco Arena.
Ich freue mich. Danke auch.
Tschüss. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.